ganz herzlich willkommen zur 74. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei kurze Infos. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten Suizid-Betroffenen-Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das zweite ist, auf meiner Webseite, die ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinke, gibt es jetzt einen PayPal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich aber ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren kann, unter die Arme greifen möchte. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo liebe Elisa, ich folge dir auf Instagram schon etwas länger und habe lange überlegt, ob ich meine Geschichte auch erzählen möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, alleine deshalb, weil ich glaube, dass ich vielleicht mit meiner Geschichte Mut machen kann. Ich hätte damals, 1998, als ich meinen Vater durch Suizid verloren habe, gerne jemanden gehabt, der mir vielleicht einen Lichtblick hätte geben können. Ich würde meine Geschichte gerne via Podcast erzählen. Ich glaube, es täte mir gut. Ich bin froh, auf deine Seite gestoßen zu sein, weil viele Leute einen einfach nicht verstehen. Ein Suizid ist eine krasse Belastung und für die Hinterbliebenen doppelt schlimm. Wobei natürlich jeder Verlust grausam ist. Ich möchte das gar nicht minimieren. Aber Betroffene einer suizidalen Tötung verstehen einen einfach anders. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Fühl dich gedrückt, Carina. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Carinas und mein Gespräch. Hallo, liebe Carina. Schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Elisa. Ich freue mich, da zu sein.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es in deinem Fall um deinen Vater geht. Wir haben noch nicht gesagt, wie alt du bist. Du bist 45. Genau. Genau, das wollte ich jetzt noch schnell hinzufügen. Und wie immer fangen wir am besten an mit der Geschichte deines Vaters. Das heißt, erzähl uns ruhig alles von ihm, was du weißt, was dir einfällt, wie eure Familiengeschichte so war oder vielleicht auch seine Familiengeschichte, seine Kindheit. Alles, was du von ihm weißt, dass wir euch so ein bisschen kennenlernen.
Ja, sehr gerne. Also, mein Papa ist 1953 geboren in Nordfriesland. Hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit, wie es denn in den 50ern, 60ern so war. Hat 3 Geschwister. Eigentlich immer ein super Familienzusammenhalt. Es war immer alles in Anführungsstrichen in Ordnung. Also, da war jetzt nichts, keine krassen Familiengeschehnisse oder Vorkommnisse. Es war alles relativ, ja, langweilig möchte ich nicht sagen, aber wie es so auf einem Dorf gewesen ist. Ne? Ist ganz normal zur Schule gegangen, hat später seine Lehre gemacht, hat relativ früh seine Liebe fürs Laufen entdeckt. Ist, ich weiß gar nicht, wie alt er war, in die LAV eingetreten. Das ist ein Leichtathletikverband bei uns hier in Husum. Und war auch bis wirklich zu seinem Tod in der LAV, obwohl er später nach Kiel gezogen ist. Trotzdem war er immer der LAV angehörig. Und ja, das hat sich immer wie so ein roter Faden eigentlich durch sein Leben gezogen, das Laufen.
War er grundsätzlich sehr ehrgeizig oder sehr perfektionistisch?
Doch schon, doch, das muss man sagen. Also sowohl, was eben natürlich das Laufen anbelangte, also es wurden immer, die Zeiten waren natürlich immer super wichtig. Vor jedem Wettkampf hat er eben besondere Diät gehalten, kurz vorher dann sehr kohlenhydratlastig gegessen. Doch das kann man schon sagen. Auch sein optisches Erscheinungsbild war ihm immer wichtig. Also er hatte leichte Wellen, die ich auch geerbt habe. Und wenn das zu krass war, dann wurden die Haare auch nochmal wieder nass gemacht und nochmal neu geföhnt. Also es war schon doch, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, dass er da sehr perfektionistisch war. Er war auch beim Bund als Soldat und ich glaube auch, dass dort, ja zumindest früher, wir werden ihm nichts unterstellen, wie es jetzt heute ist, aber ich glaube schon, dass da Perfektionismus schon eine Rolle spielte.
Ja, das, ich meine, sonst, das wird einem da ja auch spätestens da antrainiert, ne?
Denke ich
Also,
auch, ja.
ja, genau. Nee, ich frage mich nur immer, weil ich habe das im Laufe der Gespräche höre ich das immer wieder und ich frage mich so langsam, ob das auch irgendwie mit zu so einer Grundvoraussetzung für so eine Depressionserkrankung gehört, dass die Menschen oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, an die so sehr auf die Außenwirkung bedacht sind, sehr perfektionistisch irgendwie veranlagt sind und dass deswegen halt, ja, ich weiß nicht, ob die dann deswegen eher neigen, so, an so einer, ja, an einer Depression zu erkranken, keine Ahnung, aber deswegen, ich frage das jetzt einfach immer, weil ich das schon irgendwie spannend finde, weil das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor in den
Kann ich
Geschichten.
mir auch,
Deswegen.
ja, kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Also wirklich, ich glaube schon, dass perfektionistische Menschen wirklich immer ja, sich selber vielleicht manches Mal im Weg stehen und sich nicht wirklich fallen lassen können oder sagen können, fünfe gerade sein lassen. Und dass dieser Ansporn an sich selbst und dieser Anspruch an sich selbst vielleicht tatsächlich ja,
Glaube ich
zu
auch, weil die,
depressivem Verhalten neigt.
ja, glaube ich auch, weil die sich dadurch eben viel eher vermutlich als Versager fühlen, ne? Oder
Genau.
irgendwie gescheitert und so, wo jeder andere denkt, ja, meine Güte, aber das ist ja jetzt nur nicht so dramatisch, aber die empfinden das so. Ja, da ist halt die Frage, was war zuerst, Huhn oder Ei? Also, ne,
Genau.
Depression und deswegen haben sie so diese Ängste oder diese Ansprüche oder war das, ja, wir werden es nie rausfinden,
Umgekehrt.
aber ich finde es
Nee.
tatsächlich interessant, dass das vielleicht auch irgendwie so ein Merkmal durchaus sein könnte. Ich weiß nicht, ich bin ja auch nur Laie, ich bin auch kein Psychologe, aber ja, müsste ich mir mal
Doch.
notieren für das nächste Gespräch mit einer Psychologin. Ja,
Genau,
spannend.
das
Oh, ja.
würde mich auch.
Ja, genau. Kommen wir wieder zurück zu eurer Geschichte.
Sehr gern.
Wie war denn, also er ist ja relativ jung offensichtlich dein Vater geworden, ne? Wie alt war er, als du geboren wurdest?
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen.
16, ja.
25. Nee,
25 war es.
warte mal, er ist 53.
Du musst ungefähr
Doch,
1980 geboren, ne?
25,
Ja,
genau.
genau.
Ja, 25. Doch, genau.
Ja, du, das ist ja einigermaßen jung, ne?
Doch, finde ich auch.
Ja, genau. Und hast du noch Geschwister?
Ja,
Eine
also
Schwester
ich habe
hast du,
noch,
ne?
genau. Und er hat dann nachher noch mal später geheiratet. Also das ist dann jetzt schon weit vorgegriffen. Dort sind auch noch mal zwei Kinder entstanden, mit denen ich heute auch einen richtig guten Kontakt habe.
Ach, schön.
Das war nicht immer so, aber jetzt ist es Gott sei Dank so. Also von daher sind insgesamt vier Kinder dort entstanden.
Und genau, jetzt sind wir ein bisschen weit nach hinten gesprungen. Also,
Absolut.
genau, er hat, bist du in einem Familienkonstrukt groß geworden? Also deine Eltern, ja gut, er sagst ja gerade, er hat später nochmal geheiratet. Also dann haben die sich ja offensichtlich irgendwann getrennt. Deine
Genau.
Eltern, wie alt warst du da?
Ich war 4 Jahre alt, als meine Eltern sich getrennt haben. Also wirklich ganz, ganz klein noch. Meine Schwester war gerade eins und dann haben meine Eltern sich getrennt. Von daher, also ich kann mich teilweise natürlich noch an die Zeit erinnern, als Mama und Papa noch zusammen. Doch, also so einzelne Sachen. Ich weiß, dass wir abends irgendwann mal. Da war meine Schwester und ich schon im Bett und das war ein Sommertag und da hat meine Mutter uns dann abends geweckt. Das war ganz toll, weil das so spannend war und dann durften wir nochmal wieder aufstehen und sind in die Stadt gegangen zum Eis essen. Und an diesem Tag, doch daran erinnere ich mich, obwohl ich natürlich relativ klein war, aber es ist natürlich nicht mehr so präsent. Also eigentlich war dann eine ganz lange Zeit meine Mutter mehr oder weniger alleinerziehend und an die Zeit erinnere ich mich dann natürlich mehr als wirklich an die
Ja,
Kleinkindszeit.
klar. Ja, bei den normalen, also was heißt normalen Menschen, bei den meisten Menschen, das wollte ich sagen, setzt die Erinnerung, glaube ich, so mit der Grundschule ein, also wenn man so 6 ist oder so, ne? Ja, genau. Also ist ja dann aber ganz schön, dass du noch so die ein oder andere Erinnerung dann hast. Ja.
Ja, finde
Wie
ich
war
auch.
dein Kontakt dann zu ihm nach der Trennung?
Also super, es war echt immer gut. Er hat versucht, uns in jeden Ferien zu haben. Meine Mutter hatte dann damals einen Partner, der war auch bei der Bundeswehr und war in Nordrhein-Westfalen stationiert, sodass mein Papa sich dann, als er das mitbekommen hat und wir fest nach Nordrhein-Westfalen zogen, hat mein Papa sich bei der Bundeswehr dann auch versetzen lassen nach Holland, Büdel genau genommen. Und das ist relativ an der nordrhein-westfälischen Grenze, sodass er dann im Grunde genommen wieder ein bisschen näher an uns dran war. Also er hat schon immer dafür gesorgt, dass wir einen guten Kontakt haben und er uns so häufig es eben geht, gerade natürlich, wenn man nachher schulpflichtig ist, dann ist es eben, wenn die Entfernung ein bisschen weiter ist, nicht mehr gegeben, dass man sich ja täglich oder wöchentlich sieht, aber schon so, dass wir wirklich in den Ferien immer da waren, verlängertes Wochenende, also das schon, also immer.
Und wie hast du ihn wahrgenommen, so vom Charakter her? Was war er so für ein Mensch?
Ein absolut lustiger, geselliger Mensch, der komplett, also auf Hochzeiten oder wo auch immer, gesamte Tische unterhalten konnte. Also es war immer ganz faszinierend zu sehen, wie er einfach ja alle um sich herum so ein bisschen versammeln konnte und die alle begeistern konnte. Der konnte Witze erzählen und ganz oft sehe ich bei meinen Söhnen auch, also bei einigen, diese Charaktereigenschaft
Wie
und denke mir
schön.
ganz oft, Mensch, das haben sie echt von ihrem Opa. Also das, doch, das ist schon. Also ich habe ihn niemals bis, da kommen wir nachher ja drauf zu, bis kurz bevor es soweit war, habe ich ihn nie zu keinster Weise als depressiven Menschen empfunden. Überhaupt nicht.
Und es war eben auch nichts bekannt, dass er mal in seiner Jugend oder so irgendwie mal schwierige Zeiten hatte, dass er da schon mal irgendwie nur so eine Episode hatte oder so.
Also mir überhaupt nichts bekannt, gar nicht. Also sonst eher echt immer der Lebemann, der echt feiern war. Wenn ich heute alte Freunde von ihm treffe, denn ich bin ja auch noch in Nordfriesland geblieben, also es ist ja doch noch so, dass man immer mal wieder dann auch irgendwelche alten Freunde trifft, ist es immer, dass es hieß, Mensch, Herbert, das war echt so eine Kanone und also ist mir absolut nicht bekannt. Ich weiß nicht, im Nachhinein hat mir jetzt auch keiner gesagt, dass es früher mal so war, ebenso die letzte Zeit kurz bevor es passiert ist. Da ist es schon mehreren aufgefallen. Also da war es doch, dass einige gesagt haben, sie hätten es bemerkt, eine Veränderung.
Ja, kann ja sein, dass er einfach bis dahin tatsächlich nie irgendwas hatte, ne? Dass
Ja.
das wirklich eine gesunde Zeit bis dahin war, ja. Was hat er beruflich gemacht? Ach so, er war beruflich beim Bund, oder? Bei
Genau.
der. Ah, okay.
Genau.
Ah
Zum
ja.
Schluss bei der Post. Also irgendwie ist es dann ja irgendwann, ich glaube, er war Berufssoldat. Ich will jetzt auch nichts Verkehrtes erzählen, aber ich meine ja. Und irgendwann war es aber dann, dass er eben, ja, aufhörte. Und dann war er noch bei der Post. Also weiß gar nicht, warum und wieso das kam oder ob das damals direkt vom Bund über diesen BFD, ich weiß es nicht. Kenne
Ist
ich
ja.
mich auch nicht aus, genau.
Aber er war die ganze Zeit berufstätig, bis zum Schluss mehr oder weniger. Und du warst ja, das ist ja 1998 passiert, das ist ja 26 Jahre her. Also du
Genau.
warst, lass mich mal zurückrechnen, 19, ist das richtig?
Knapp 20, genau. Also
20.
ja, ich bin gerade 20 geworden. Er hat den Suizid im August begangen und ich bin im Juli, den Monat davor, gerade 20 geworden.
Ach Gott, ja, wie furchtbar. Ja, also du hast, gut, wenn man dann älter wird und getrennt lebende Eltern hat, dann sieht man sich wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig, ne? Oder habt ihr dann immer noch, als du dann schon ein bisschen älter warst, immer noch Ferien da irgendwie verbracht oder miteinander? Oder?
Nein, also als wir natürlich so alt wurden, dass bei mir dann auch Freunde, also eine richtige Partnerschaften entstanden sind, dann ja sowieso nicht mehr. Aber trotzdem bin ich oft noch hingefahren. Er wohnte dann ja später in Kiel und ich bin oft da gewesen. Und er hat ja auch seine Eltern, also meine Oma und Opa waren noch nie hier in Nordfriesland, sodass er ja auch relativ häufig hier war. Also wir haben uns, ich würde sagen, damals so oft gesehen, wie man sich im Alter von, ja, 18, 19 sieht, wenn man schon nicht mehr zu Hause wohnt. Ich habe ja auch nicht mehr bei meiner Mama gewohnt, sondern ich bin ja recht früh ausgezogen und hatte dann ja einen Freund, mit dem ich dann ja nachher auch Kinder bekommen habe. Und von daher ist es ja eh, dass man dann eher sein eigenes Leben,
Ja, genau.
ne, so ein bisschen in eine Richtung lebt, ja.
Ja, genau. Und du bist auch sehr Jungmutter geworden.
Genau.
Erzähl mal,
Mit
wie das. Ja, genau. Was war er für ein Opa? Hat er sich gefreut? Hat er sich gekümmert? Wie war das?
Also er hatte sich gefreut, also hatten wir total das Gefühl, hat er mir auch gesagt. Leider war er ja nur 3 Wochen quasi Opa. Das heißt, mein Sohn ist am 2. August geboren und genau auf den Tag 3 Wochen später hat er dann den Suizid begangen. Von daher, ja, ich glaube, er wäre ein super Opa gewesen, gerade weil meine Kinder und auch meine Nichte beispielsweise das Laufen so ein bisschen von ihm auch haben und auch teilweise an Wettkämpfen teilnehmen. Und da denke ich immer, das wäre schon toll, wenn er jetzt da wäre und sehen würde, was für was seine Enkelkinder für Zeiten laufen. Das glaube ich wäre toll. Ja. Aber so genau kann ich die Frage natürlich aufgrund des Umstands von diesen 3 Wochen nicht beantworten. Ja, klar.
Okay, dann habe ich schon ein bisschen weit vorgegriffen. Dann gibt es denn irgendeinen Punkt, an dem irgendeine Veränderung an ihm dann plötzlich zu erkennen war? Oder wie war die Zeit davor?
Also seine zweite Frau hat sich dann von ihm getrennt, was natürlich auch absolut vorkommen kann. Das ist dann eben so. Und da merkte man schon, und das hatte Papa mir auch irgendwann mal gesagt, ein zweites Mal schafft er das nicht. Er hatte ja nun damals meine Schwester und mich in Anführungsstrichen verloren. Und dann hat er nun nochmal mein Bruder, meine Schwester bekommen und er hat eben ganz klar gesagt, ein zweites Mal schafft er es nicht. Nichtsdestotrotz will ich natürlich jetzt nicht die Schuld oder die Last auf irgendwelche Schultern legen. Also das ist nicht meine Intention. Aber ich glaube, das war einfach, ja, das war dann zu viel. Da sind wahrscheinlich noch viele Faktoren, die dazu spielten, die ich aber nicht kenne, dass er da einfach gesagt hat, nee, nicht noch ein zweites Mal.
Ja. War er auch jemand, der so auf die Außenwirkung bedacht war?
Ja, denke ich schon, ja.
Weil, ja, das ist schon verrückt, weil das könnte natürlich, also das ist natürlich alles nur Mutmaßung, deswegen ist es eigentlich Quatsch, das zu machen, aber es gibt ja offensichtlich Männer, die, also ich könnte mir vorstellen, dass das bei Männern oft eine Riesenrolle spielt, diese Außenwirkungen. Und wenn, ich habe zum Beispiel, in der letzten Folge habe ich mit Frank Buschmann gesprochen, mit dem Moderator, und bei, gut, das, da ist der Suizid des Vaters 40 Jahre her, aber der hat auch gesagt, der Vater war so sehr auf die Außenwirkung bedacht und nur weil der im letzten Jahr seines Lebens 3-mal den Beruf gewechselt hat oder sagen wir mal den Arbeitgeber gewechselt hat, obwohl er das selber wollte, hat er, ist Frank sich relativ sicher, dass der das nicht verkraftet hat, weil er immer gedacht hat, oh Gott, was mögen denn die Leute da draußen denken? Wieso wechselt der 3-mal den Arbeitgeber und so? Was ja jeder andere würde da denken, ja gut, aber du bist ja nicht arbeitslos, es ist deine Entscheidung, wo ist das Problem? Und deswegen bei deinem Vater, ich meine, so eine Ehe, da könnte man ja auch befürchten, vor allem wenn ihr da auf dem Dorf oder keine Ahnung wo gewohnt habt, dass da die, also dass das seine Befürchtung war. Er hat schon wieder eine Ehe kaputt, schon wieder 2 Kinder, die
in Anführungszeichen im Stich.
Ja, wie gesagt, es ist nur eine Mutmaßung, aber tja, man weiß es nicht.
Doch, ich glaube auch. Also ich glaube, dass das auch tatsächlich damals eben wirklich noch eine andere Zeit war. Also das hört sich immer so pathetisch an und ach Gott, so eine Floskel. Aber es ist ja nun mal so. Also damals waren es auch einfach noch andere Zeiten. Ja. Heute ist ja alles viel offener und ja, da arbeitet man ja auch darauf hin, was auch super ist, dass man eben wirklich auch seinen eigenen Kindern sagt, Mensch, es ist egal, wer wie sein Leben lebt, ne? Achte auf den Charakter der Person und nicht auf die Umstände. Naja. Aber das war damals noch nicht so. Da ist eben eine gescheiterte Ehe auf dem Dorf oder wenn das dann auf dem Dorf rumgetratscht worden ist, das war dann da wirklich, ja, glich echt so ein Super-GAU.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist, ich meine, leider hat sich, glaube ich, das Männerverständnis oder das Männerbild auch noch nicht so wahnsinnig geändert, ne? Weil das ist irgendwie so fest bei denen verankert, dass sie denken, also dass diese Außenwirkung doch irgendwie einfach eine riesige Rolle noch nach wie vor spielt, ne?
Ja.
Leider. Ja, irgendwomit muss es ja zusammenhängen, dass 75% der Suizidenten sind Männer, ne?
Ja. Das hattest du in einer Podcast-Folge auch erzählt und da war ich auch total erschrocken. Auch der Umstand, dass, war ich wirklich erschrocken, dass ja der Umstand, dass sich mehr Frauen melden, aber mehr Männer den Suizid begehen, das ist schon, finde ich, ziemlich interessant und Ja, schon eine
krasse. Ja, aber das ist, nee, ich finde, das ist total selbsterklärend, weil, guck mal, die Frauen, die quasseln ja den ganzen Tag gerne. Also nicht mal, nee, das ist gar nicht so abfällig gemeint, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern die reden ja tatsächlich viel eher über das, ja, was sie umtreibt, das, was sie beschäftigt. Und die Männer tun es eben nicht. Und das genau stimmt. Das ist das Problem. Ja. Die holen sich dann eben keine Hilfe. Die denken, nein, das kriege ich schon alleine hin. Ich bin ja der Mann hier und ich muss das alleine schaffen. Und ich, und dann sprechen die nicht und dann wissen die irgendwann keinen Ausweg mehr und dann passiert das. Ich finde ja, tatsächlich das einigermaßen logisch. Ja, ja, das ist wirklich super traurig. Aber okay, kommen wir wieder auf die Geschichte deines Vaters. Ja. Genau, dann hat er tatsächlich das geäußert, dass er denkt, dass er das nicht überleben kann. Oh,
ja, ja, das war allerdings, fand ich, so ein lapidar gesagter Satz, wie man ja, mitunter, dass man so sagt, dass man sagt, oh Mann, heute habe ich das und das vor, keinen Bock drauf. So kam mir das, nein, schon ein bisschen ernst gemeinter, aber es war jetzt nicht so, dass ich in diesem Satz wirklich schon gedacht hätte, oh, es geht ihm sehr schlecht, sondern wie das so ist, wie man das sagt, das halte ich kein zweites Mal aus. Also, keine Ahnung, wenn man eine Blinddarmerkrankung hat plötzlich hat man das Gefühl, wieder irgendwie eine schwerere Erkrankung zu haben, dass man sagt, das halte ich kein zweites Mal aus. Man hält es dann aus, weil einfach der Umstand es hergibt, dass man es aushalten muss. So hatte ich das empfunden, ne? Dass ich gedacht habe, na klar, hat er da keine Lust zu, natürlich ist das scheiße, natürlich geht es einem auch nicht gut damit, aber wie das ist, dann sind es eben schwere Wochen, Monate, aber man kommt da raus. Das war zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, dass er grundsätzlich schon depressiv war, sondern also es war wirklich so eine Äußerung. Und sie hat mir natürlich Angst gemacht. Ich war relativ jung. Natürlich fand ich den Satz an sich absolut scheiße und habe gedacht, aber ich habe wirklich so rückblickend betrachtet, dem noch nicht so viel Bedeutung beigemessen.
Nee, also, das macht man ja auch nicht. Vor allem, weil du ja deinen Vater kanntest, wie du ihn kanntest. Also als du lustig und Lebemensch und eben, noch nie irgendwie so eine Verstimmung gehabt oder so. Und dann, ja, da denkt man einfach überhaupt nicht drüber nach. Zumal, wenn man sowas noch, auch noch nie, Gott sei Dank, erlebt hat, ne? Ja, dann, nee, das verstehe ich sehr gut. Ja. Und wie ging es dann weiter?
Also ich wurde dann schwanger. Ich hatte dann auch mit seiner Frau, die waren dann wie gesagt schon getrennt. Seine Frau ist dann auch zu mir gekommen, als ich dann schwanger war, auch als mein Sohn geboren wurde. Also von daher hatte ich immer das Gefühl, okay, die sind auseinander, es geht ihm jetzt auch nicht so gut. Wir sind aber ja alle da, unterstützen ihn. Seine Frau kam mit Babyklamotten bei mir an, also meine Stiefmutter eben, und hat auch meinen Sohn herzlich willkommen geheißen. Und ja, dann denkt man ja, gut, soweit ist alles gut. Aber nee, in der Schwangerschaft war das noch. Da habe ich dann die Verlobung mit meinem damaligen Freund gefeiert. Und die Verlobung haben wir auch auf dem Dorf gefeiert. Ganze Familie war eingeladen, also meine Oma, Opa, also väterlicherseits, seine Geschwister, meine Cousine. Also es war halt wirklich Halligalli, ganze Familie in so einem Gasthof. Und er hatte dann vorab schon irgendwann gesagt, er möchte nicht so gerne kommen, weil es ihm nicht so gut geht, weil er möchte nicht so gerne die ganzen Fragen beantworten. Und das konnte ich auch absolut nachvollziehen. Ja. Das ist ja auch blöd, wenn dann natürlich sämtliche Leute ankommen und sagen, und wie geht's dir jetzt? Ja. Davor wollte er jetzt sich so ein bisschen schützen und hat gesagt, er kommt nicht. Und da habe ich auch gesagt, gar kein Problem, Papa, wir kommen die Tage vorbei und dann feiern wir das nochmal im kleinen Rahmen. Und dann aber am Tag der Verlobung, damals gab es ja noch keine Handys oder zumindest noch nicht so wie heute. Und da hatte er dann also auf dem Festnetztelefon in dieser Gaststätte angerufen und hatte da dann eben gesagt, er stünde in einer Telefonzelle in Kiel und würde sich jetzt eine Kugel in den Kopf jagen.
Was?
Und das war natürlich, weil ich vorher das überhaupt nicht wahrgenommen habe, wie ernst es ihm ist. Also das war wirklich erst an dem Tag für mich die Ernsthaftigkeit von jetzt auf gleich wie so ein Blitz bei mir im Körper geschossen. Und da war mir erst klar, okay, scheiße, hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht.
Vor allem noch in der Situation.
Ja, das war total, es war eigentlich echt ganz surreal alles.
Aber mit wem hat er dann da auch gesprochen? Ich meine, da ruft er in der Gaststätte an, da wird er ja auch irgendjemanden dann da dran gehabt haben. Und dann hat man nach dir verlangt, oder wie?
Genau, ich kann jetzt heute wirklich rückblickend gar nicht mehr sagen, wer mir das Telefon gegeben hat, wie das genau abgelaufen ist. Ich weiß nur, dass er das gesagt hat, dass ich meinen damaligen Partner angeguckt habe und nur gesagt habe, wir müssen nach Kiel.
Ja.
Wir müssen nach Kiel. Und er, was, warum? Dann sag ich, Papa will sich eine Kugel in den Kopf jagen. Und er auch nur so, scheiße, was? Wie sollen wir das machen? Wir hatten ja auch ein bisschen, also ich nicht, ich war schwanger, aber die anderen hatten ja alle auch ein bisschen was getrunken. Es war ja jetzt nicht so, dass man jetzt beim Kaffee zusammensitzt und sagt, okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Stadt oder so. Es war halt wirklich so ein abruptes Ende und alle... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt großartig wirklich so kommuniziert habe, dass alle das mitbekommen haben, aber mein damaliger Freund eben, meine Schwester, wir haben aber auch gesagt, es bringt jetzt aber auch nichts, nach Kiel zu fahren und in Kiel jede einzelne Telefonzelle abzusuchen, zumal wir ja doch Minimum eine gute Stunde bräuchten, um dort zu sein. Er hat dann hinterher auch irgendwann gesagt, nein, nein, ich mach's nicht, mach dir keine Sorgen, alles gut, es geht schon wieder. Aber es, der Arm war natürlich gelaufen. Wir hatten dann...
Ja, aber wie war das Telefonat? Er hatte hat diese Worte, also du warst irgendwann am Apparat und er hat diese Worte zu dir gesagt. Mhm. Ich meine, wie hast du reagiert? Was sagt man? Also das ist ja Horror am Telefon, wenn du keine Handhabe hast. Du hast keinen Zugriff auf denjenigen. Aber wie hat er danach wieder aufgelegt? Wie war dieses Telefon? Wie ging das weiter?
Also ich habe dann gesagt, er soll nicht spinnen, er soll so einen Scheiß nicht sagen, er soll so einen Scheiß nicht machen und wir kommen jetzt sofort dahin, er soll mir sagen, wo er ist, das wollte er aber nicht und ich glaube, ich habe geschrien und habe ihn angeschrien, er soll mir jetzt sagen, wo er ist und habe dann ja eben zeitgleich zu meinem Partner gesagt, lass uns nach Kiel, der wusste aber erstmal auch nicht, was will sie denn, dann habe ich das aufgeklärt, was Papa mir gesagt hat, dann war es so ein ganz abstruses Telefonat, dann hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber vielleicht hat Papa dann gemerkt, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, sie ist ja auf einer Feier und das kriegt ja jetzt auch jeder mit. Und dann hat er so zurückgerudert und sagte, nein, mach dir keine Sorgen, versuch jetzt das zu vergessen und zu feiern und das ist ja mach auch, nichts. Oh ja, es ist dann ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber er hatte mir dann versprochen, dass es jetzt geht und er sich da einfach nur einmal auskotzen musste und dass er es aber nicht macht. Ich wusste bis dahin nicht mal, ich glaube, ich habe ihn noch gefragt, womit willst du dir denn eine Kugel in den Kopf jagen? Weil ich wusste ja nicht mal, ob er eine Pistole oder was weiß ich, wie man sowas macht, hatte. Ja. Also da hatte ich bis zu diesem Satz mir niemals, ich kenne, glaube ich, niemanden, der irgendwie eine Waffe zu Hause hat. Von daher
hat man ja auch nicht einfach so, nee.
Nee, eben, er ist jetzt auch kein Jäger gewesen oder sonst irgendwas.
Ach, vielleicht naja, aber ja, nee, aber da hat man ja auch nicht eine Waffe. Nee,
eigentlich darf man die, glaube ich, nicht behalten oder so. Also ich weiß es nicht, das haben wir auch tatsächlich nie geklärt. Also ich habe auch nie mit ihm hinterher darüber gesprochen. Er hat es dann ja noch nicht gemacht, das war dann ja alles mehr oder weniger okay. Er hat mir versprochen, das nicht zu machen. Die Feier ist zwar gelaufen, aber ich bin dann am nächsten Tag dann wieder mit Papa telefoniert und da war dann auch, nee, war doof und nee, mache ich natürlich nicht und so weiter. Und dann sind wir auch relativ normal verblieben. Er hat gesagt, das kriegt er schon wieder hin. Es dauert eben und es wird aber alles. Und ja, ich, hochschwanger, hatte natürlich auch meine eigenen Dinge, die ich noch zu regeln hatte.
Ja.
Und dann ist mein Sohn geboren und Papa kam wirklich am Tag der Geburt, also direkt am Tag der Geburt, ins Krankenhaus und wollte seinen Sohn sehen. Und fragte noch als allererstes, der hat aber keine Segelohren, ne? Weil mein Papa eben so perfektionistisch, er glaubte immer selber, dass er Segelohren hatte. Hatte er aber gar nicht. Aber das war immer für ihn, dass er meinte das immer. Und das weiß ich noch, dass er meinen Sohn so hochhob und sagte, oh, super hübsche Ohren. Also das weiß ich noch, dass die für ihn ganz wichtig waren. Und da war er ganz glücklich, hatte sein Enkel auf dem Sohn und konnte das gar nicht glauben und ist, er blieb dann anderthalb, zwei Stunden im Krankenhaus, wo ich auch dachte, also da war nichts mehr von diesem Häufchen Elend, was er eben noch am Tag der Verlobungsfeier war, zu sehen. Also er war komplett ein anderer Mensch wieder, also so wie ich ihn immer kannte. Lustig, witzig, nicht darauf bedacht, dass das alles gut ist und perfekt ist und toll aussieht und so weiter. Mhm. Und meine Schwester ist auch ins Krankenhaus gekommen an dem Tag, weil mein Sohn eben geboren worden ist. Und die beiden sind anschließend noch essen gegangen. Mhm. Und da war auch alles total super. Also keine Spur von irgendwie Selbstzweifeln oder depressiven Verstimmungen. Nichts, gar nichts. Also sie sagt, das war ein total schöner Abend. Die waren noch essen, nur die beiden. Mhm. Total nett. Ja. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Mal telefoniert. Und dann kam eben der 23. August.
Aber hat keiner von euch ihn mal, ich meine, klar, wenn man so dann den Eindruck hat, es ist wieder alles gut, dann will man ja auch irgendwie so wahrscheinlich gefühlt keine schlafenden Hunde wieder wecken oder
genau, so.
Das heißt, es hat keiner von euch ihn mal darauf angesprochen. Was war das? Oder war das ernst gemeint oder nicht? Oder ich meine, auch wenn man so jung ist, dann hat man ja auch eher Angst vor dem Thema und will so gar nichts damit zu tun haben. Man hat ja sowieso auch keine Ahnung von was Depressionen oder überhaupt was dann passieren könnte oder so, ne?
Nee, muss auch ehrlich sagen, das, was du gesagt hast, ist tatsächlich der Fall gewesen. Ich wollte keine schlafenden Hunde wecken.
Ja.
Ich habe wirklich gedacht, so, er ist jetzt wieder normal, in Anführungsstrichen normal. Und ja, mein Gott, Liebeskummer hat ja jeder von uns mal gehabt und man fühlt sich dann ja auch elend und es geht einem auch schlecht. Und ich habe gedacht, er ist jetzt auf einem guten Weg, dass er jetzt in die richtige Richtung geht. Er sah immer noch toll aus. Ich habe gedacht, Mensch, der findet ja auch sicherlich eine neue Partnerin. Ja. Ich weiß, dass er eben wirklich damals also wirklich sehr attraktiv war und wirklich viele Frauen ihn ganz schick fanden und toll fanden. Und von daher habe ich da überhaupt nicht gedacht, ja, dass er nicht aus diesem Loch rauskommt. Und ich wollte wirklich auch nicht das Thema großartig ansprechen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es getan habe. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen, ob wir da noch mal im Verlauf drüber gesprochen haben. Aber ich weiß, dass ich definitiv von diesem Abend eigentlich nichts mehr wissen wollte, weil der für mich wirklich ganz schrecklich war. Also diese Feier, das war so schrecklich, dass ich das auch so ein bisschen weggepackt habe. Also ich wollte da auch nicht nochmal so drüber sprechen und habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich es großartig danach jemals mit jemand anderem gemacht habe, großartig drüber gesprochen, weil das halt echt ein super,
Das ist ein super GAU, das ist auch schon ganz schön, also ich meine, wenn man das aus seiner Perspektive betrachtet, daran sieht man ja, wie groß offensichtlich in der Situation seine Not und seine Verzweiflung schon gewesen sein muss. Aber aus deiner Perspektive könnte man schon sagen, naja, also das war schon sehr egoistisch oder sehr wenig feinfühlig. Die Feier, die eigentlich ja auch, also hast du ja in dem Moment zumindest gedacht, eigentlich nur einmal in deinem Leben stattfinden wird und eben der schönste oder ein schöner Tag werden sollte, dass das dann dadurch so kaputt gemacht wird. Ne? Das ist schon, das finde ich auch schon echt speziell. Also, dass er wirklich, ich weiß gar nicht, man das deuten soll, dass er wirklich da anruft, also sich die Mühe macht, die Telefonnummer rausfindet, dann da anruft, dich an den Hörer bestellt und so weiter, um dir das dann auf deiner Feier zu sagen. Das ist schon, daran kann man sehen, dass das muss schon ziemlich, die Erkrankung muss schon ziemlich ausgeprägt gewesen sein.
Also rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt diese Chance nochmal hätte, würde ich natürlich auch 1000-mal anders reagieren.
Ja.
Also definitiv, natürlich. Also sag ich mir ganz häufig, das sagtest du, glaube ich, ja auch in deinem Podcast, als du angefangen hast, wenn du jetzt nochmal könntest, würdest du so gerne bestimmte Situationen nochmal anders wahrnehmen und was ändern. Und das würde ich natürlich auch. Ich würde alles dafür geben, dass ich diesen Abend jetzt nochmal hätte und würde ganz anders reagieren, agieren und auch die Tage danach ganz anders reagieren und agieren. Auf jeden Fall. Aber kann ich nicht. Aber ich war tatsächlich auch wirklich wütend. Also in dem
absolut
Moment war ich auch wütend, auch die nächsten Tage, dass er mir halt wirklich diesen einen besonderen Abend so kaputt gemacht hat. Da war ich wütend, auch wenn ich hinterher natürlich wusste, als es dann passiert ist, dass er es nicht gemacht hat, um mich um mir zu schaden oder mir den Tag zu verderben, sondern es war eigentlich ein Hilferuf. Aber es ist mit 19 oder knapp 20 auch dann echt schwierig zu differenzieren. Also
nein, absolut unmöglich. Nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Weil ich meine, wir haben ja, ich zähle mich ja dazu, also eigentlich das Glück gehabt, dass wir in dem Alter oder bis dahin ja noch nie etwas über Depressionen wussten. Wir haben nicht realisiert. Also ich hätte es schon ich hätte durchaus eine Chance gehabt zu kapieren, dass meine Mutter erkrankt war. Mir hat es aber einfach keiner gesagt. Und da ich nichts über Depressionen wusste, habe ich es halt nicht realisiert einfach
genau,
so.
Genau, nicht realisiert, genau.
Nein, weil wenn du nicht aufgeklärt wirst und nichts darüber weißt, ja, wie sollst du dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen können oder so, ne? Das, was du zu Hause erlebst, das empfindest du ja als normal irgendwie.
Genau.
Und ja, also deswegen, ja, also man würde natürlich rückblickend wünscht man sich, ach, hätte ich doch dies und hätte ich doch das, ja. Aber die Umstände waren, wie sie waren. Du warst genau wahnsinnig jung, du hast nichts gewusst. Er hat dir auch nichts gesagt bis dahin. Er hat dir was vorgespielt, vermutlich, also bis dahin und auch danach wieder. Und deswegen, nein, also heutzutage haben wir nur die Chance, in Zukunft die Dinge anders anzugehen. Aber leider rückwirkend eben einfach nicht. Und die Situation war, wie sie war. Und eben, ich weiß, ich predige das immer und es ist ja auch total logisch und alle bestätigen das immer. Aber wenn man selber da drin steckt, dann man wird diese, es ist ja auf eine gewisse Art eine Schuldfrage, wird man nicht los. Ne? Die wird man nie wieder abschütteln können. Ne?
Das stimmt, wobei ich echt heutzutage sagen muss, dass ich es relativ gut geschafft habe. Also ja, das muss ich sagen, jetzt über die Jahre hinweg. Die ersten Jahre waren katastrophal, wirklich. Gerade weil ich ein Baby bekommen habe, dann ist man natürlich auch von den Hormonen, das kommt ja noch hinzu. Ja. Du hast ja generell so einen Hormontausch. Es ist ja gar nichts mehr, wie es war, schon ohne so eine psychische Erkrankung in der Familie. Ganz, ganz schwierig, dann das junge Alter und dann dieser Selbstmord, das waren wirklich, das war schon so ein Cocktail der Gefühle, der wirklich schwierig waren und auch Jahre gebraucht haben bei mir, um das differenzierter sehen zu können.
Das glaube ich. Aber also dann, wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen der Verlobungsfeier und seinem tatsächlichen Suizid dann?
Ich habe leider überhaupt nicht mehr genau den Tag. Ich weiß nur, dass ich
ungefähr waren es drei Wochen, waren es drei Monate?
Nee,
ungefähr.
Ich würde sagen, das waren so drei Monate. Also genau, das müssen so um die drei Monate. Ja, genau. Im August ist es passiert und ich glaube, die Feier war im Mai. Ja, April, okay. Mai, genau. Müssen so um die drei Monate gewesen sein.
Okay, und also gut, ihr habt dann nach der Verlobungsfeier nicht wieder drüber gesprochen und du hattest den Eindruck, es ist wieder alles super. Und was ist dann weiter passiert?
Dann hatten wir ein paar Mal noch telefoniert. Dann kam, wie gesagt, seine Frau dann ja auch zu mir. Mhm. Die hatte dann ja erfahren, dass das Baby geboren worden ist. War dann mit meinem Bruder und meiner kleinen Schwester dann da. Dann haben sie meinen Sohn begrüßt und herzlich willkommen geheißen. Mhm. Und es war soweit alles offensichtlich erstmal in Ordnung. Dass es ihm jetzt nicht sonderlich gut ging, okay, das wusste ich natürlich. Hatte aber gehofft so ein bisschen, dass wenn ich dann mit dem Baby ihn besuchen komme und er mit seinem Enkelkind spazieren geht, dass wir das dann ganz gut auf die Reihe bekommen.
Ja.
Allerdings ist es dann ja nicht mehr dazu gekommen, weil es dann ja drei Wochen später geschehen ist und ich dann die Möglichkeit leider nicht mehr hatte.
Ja, was ist passiert? Beziehungsweise wie hast du davon erfahren?
Ganz gruselig. Also das war wirklich ein Tag, ganz gruselig. Ich war an dem Tag shoppen, das erste Mal nach der Schwangerschaft. Mit 20 hat man das Glück, es ist ja auch okay, wenn der Körper sich nicht gleich verändert. Aber ich war nun mal ganz schnell wieder sehr schlank und bin dann losgegangen mit meinem Partner und meinem Sohn in die Stadt und habe Klamotten geshoppt und bin relativ euphorisch nach Hause gekommen, weil ich dachte, cool, ne, wieder neue Klamotten und das passt alles und war eigentlich ganz euphorisch. Und dann klingelte es an der Tür und meine Mutter, mein Stiefvater, der für mich auch wie mein Vater ist, der also schon sehr lange mit meiner Mutter verheiratet ist, und meine Schwester standen vor der Tür und ich weiß noch, dass ich die Tür aufgemacht habe und noch ganz blöd gesagt habe, was macht ihr denn für betrübte Gesichter? Was ist euch denn über die Leber gelaufen? Dass ich das noch so sagte. Und dann fing meine Mutter gleich an zu weinen, meine Schwester, mein Stiefvater. Man sah eben wirklich das Entsetzen im Gesicht. Und dann weiß ich nur noch, dass ich mir da schon die Ohren zuhielt. Und meine Mutter dann sagte, Papa hat sich das Leben genommen. Und ich weiß nur, dass ich die Ohren zuhielt und ich habe die Tür wieder zugeschmissen und bin durchs Haus gelaufen, bin ins Badezimmer, in die Dusche, habe mich da, also so reingesetzt, Kühlschrank zu, die Ohren zugehalten und habe gedacht, wenn ich es einfach nicht an mich ranlasse, dann ist das auch nicht so. Dann ist das nicht passiert. Ja, und da kam dann irgendwann meine Mutter und auch mein Partner an. Und ja, dann war das einfach nur noch wie ein Loch, das aufgegangen ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir die nächsten Stunden verbracht haben, aber das war dann wirklich wie so ein Meteorit, der einschlug und wirklich erstmal komplett alles zerstört hat. Also wirklich, das kann ich nur so sagen, als wenn irgendetwas in meinen Kopf reingeplatzt ist und komplett den auseinandergefetzt hat. So fühlte sich das an.
Ja. Hast du es für möglich gehalten? Also hast du das sofort geglaubt? Oder manchmal verfällt man ja auch in so ein, nein, das stimmt einfach nicht. Nein, die erzählen mir Scheiße. Oder vielleicht war es doch ein Unfall. Oder hast du es sofort geglaubt?
Nee, also ich habe auch ein paar Mal gefragt, seid ihr euch da wirklich sicher? Wer hat euch das gesagt? Seid ihr euch da wirklich sicher? Das habe ich tatsächlich ein paar Mal noch gefragt und habe dann, ja, ich weiß eben wirklich, dass ich immer meine Hände an die Ohren genommen habe, um das nicht zu hören. Also das weiß ich, war so eine ganz prägnante Situation. Und ja, als die dann erzählten, doch, es ist so, es war dann auch, dass meine Mutter geweint hat, meine Schwester geweint hat, da war teilweise auch gar nicht da ist möglich, darüber zu sprechen, sondern wir haben halt dann auch alle geweint. Also
Was war denn passiert? Woher hatten die es erfahren?
Oh, da müsste ich wirklich nochmal meine Mutter fragen. Mhm. Ich glaube, dass meine Oma die Nachricht bekommen hatte von Papas Frau. Ich bin der Meinung, aber das ist alles unter Vorbehalt.
Das spielt ja auch nicht so
genau sagen. Aber die haben es wohl erfahren, oder seine Schwestern, nee, ich glaube seine Schwestern, und wir hatten immer noch einen sehr engen Familienzusammenhalt alle, und sind dann meine Tanten, und die hatten meiner Mutter, glaube ich, Bescheid gesagt, und meine Mutter ist dann mit meiner Schwester eben zu mir nach Hause, da wo ich damals gewohnt habe.
Ja, was war passiert?
Ja, er hat eben, wie ich finde, auch einen der schlimmsten Selbstmorde begangen und hat sich vor den Zug geschmissen. Mhm. Was für mich, also das an sich war schon alles sehr tragisch, aber diese Form, die er gewählt hat, fand ich nochmal echt ganz, ganz schlimm.
Ja. Macht für dich auch was aus, ne? Ich frage ja immer, ob wie man als Betroffener die Suizidmethode finde, weil ich finde auch, also mit mir macht die Methode, die meine Mutter gewählt hat, auch wahnsinnig viel. Ich habe auch schon mit Angehörigen gesprochen, die haben gesagt, ist mir scheißegal, also macht mit mir gar nichts, aber du gehörst auch zu denen wie ich, denen das auch viel ausmacht. Es macht ja mit einem was, ne?
Definitiv.
Versuch mal zu beschreiben.
Ja, also für mich war diese Methode so, dass das Schlimmste an sich, ich glaube, wir Frauen sind ja auch so, dass wir generell, ja, also ich möchte niemals, ich habe auch noch nie über meinen Selbstmord nachgedacht, aber man denkt ja immer, dass Frauen eher so relativ blutleer und vielleicht mit Tabletten oder sonst irgendwas, das beginnt
eher
aber das
was Weiches, Zug. Ne?
Ja, das fand ich so schlimm. Ich habe auch Jahre und auch bis heute kann ich, wenn ich an einem Bahnübergang stehe, und der Zug kommt beispielsweise von links. Ich kann nicht frontal in diesen Zug reingucken. Kann ich nicht. Also in das Führerhäuschen oder in die Lok kann ich nicht. Also ich muss immer weggucken. Ich kann das nicht ertragen.
Ja.
Also das ist bis heute geblieben. Und ich habe die ersten Jahre sogar Schwierigkeiten gehabt, Zug zu fahren. Ich konnte das nicht.
Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Erstens genau, weil es halt du sitzt in diesem Zug, und weil es ja doch tatsächlich auch nicht so selten passiert, ne? Ich meine, wie oft ist man schon mal Zug gefahren und dann ist dann heißt es immer nur Personenschaden auf den Gleisen oder irgendwie so. Ne? Oh, furchtbar. Ja, ganz schlimm. Ja.
Ich habe sogar überlegt damals, ob ich den Lokführer ausfindig machen soll.
Ja.
Ich hatte mich auch schon drum gekümmert und habe dann aber irgendwann für mich gesagt, nee, ich glaube, wenn der mir das erzählt, dass er noch Papa in die Augen guckte oder irgendwas. Ich glaube, das wäre noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Aber
was war da was war dein Gefühl? Was war deine Motivation? Warum wolltest du das? Weil ich wollte das auch. Ich finde es nur spannend, warum du das wolltest.
Ich glaube, weil das vielleicht mir die letzten Minuten von Papa gegeben hätte. Vielleicht so ein bisschen, ich, habe noch eine Verbindung einmal kurz zu ihm durch diese letzten Minuten, dass er mir vielleicht gesagt hätte, wie Papa geguckt hat, war er glücklich dabei, also war er im Reinen mit sich, konnte er das sehen als Lokführer. Ja,
das glaub, ist das diese ist besagte, ich formuliere oder ich beschreibe es ja immer als, man ist immer für den Rest seines Lebens auf der Suche nach den Puzzleteilen, weil man hat immer die Hoffnung, okay, wenn ich irgendwann alle Puzzleteile zusammen habe und zu einem Gesamtbild zusammensetze, dann müsste ich ja verstehen, was da passiert ist oder warum es passiert ist. Wird man ja nie. Aber deswegen, ja, ich weiß genau, was dein Gefühl ist, was du damit erreichen wolltest. Mhm. Und aber selbst wenn du die Information bekommen hättest, sie hätte dir ja gar nicht weitergeholfen. Also, weißt du, was ich meine? Ist, man will, man denkt immer, nein, ich muss das wissen. Ich muss das wissen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch nach 21 Jahren, nachdem meine Mutter tot ist, jetzt zu ihren beiden ehemals besten Freundinnen Kontakt aufgenommen. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, solange die noch leben, ich muss die treffen. Ich muss alles wissen. Und dann haben die aber, möchten das nicht. Und ich habe gedacht, okay, meine ganze Welt bricht zusammen. Wie können die mir das versagen? Ich muss das natürlich respektieren und akzeptieren. Ich kann das aus deren Sicht auch verstehen. Aber ich habe so gedacht, okay, jetzt werde ich ja, spätestens jetzt werde ich ja nie wieder glücklich werden können, weil die hätten ja ganz viele Informationen gehabt von meiner Mutter. Aber weißt du, selbst wenn ich sie bekommen hätte von India, das hätte für mich ja gar nichts geändert. Natürlich nicht. Aber man denkt immer, doch, ich muss das alles wissen.
Genau.
Und ich, es ist verrückt, ne? Aber,
ja, aber das, genau das, also das stimmt, das hatte ich bei dir, als du das, deine eigene Geschichte aufgenommen hast, schon gemerkt. Ich glaube, das verstehen die, die eben ihre Angehörigen durch den Suizid verloren haben, am besten, dass die wirklich verstehen, warum man das will, warum man bei bestimmten Situationen so agiert. Das kann man nur verstehen, wenn man das selber mitgemacht hat, weil das, glaube ich, echt so ein Prozess ist, der dazu gehört und dass man immer möchte, dass man alles findet, um das vielleicht irgendwann zu 100% nachvollziehen zu können.
Ja, genau. Werden
das
wir
wird
ja
aber nicht.
Ja, aber das eben das Problem an der Sache ist, deswegen ich meine, ich rede ja ständig in den Gesprächen drüber, deswegen ist der Tod durch einen Suizid für uns Angehörigen so kompliziert. Es ist ja nicht besser oder schlechter, wie du es ja auch in deiner E-Mail geschrieben hast. Also es geht nicht darum, was besser oder schlechter ist, aber es macht es so kompliziert, weil es versteht halt keiner und wird ja manchmal richtig zu einem, also das weißt du, jetzt für mich, ich habe wirklich einen Tag lang, habe ich nur da gesessen und habe gedacht, okay, ich kann das gar nicht verkraften, dass die mir jetzt eine Absage erteilt haben. Weil ich das so, aber auf der anderen Seite, es hätte mir ja gar nichts gebracht. Ich wäre nicht glücklicher oder zufriedener
oder gestellt. Weiter.
Nein, wäre ich nicht. Aber trotzdem hatte ich so ein Bedürfnis danach.
Ja, verstehe ich.
Ja, aber das ist, man kann es sich ja selber letztendlich auch nicht erklären, weil ich weiß ja, dass es mir nicht weitergeholfen hätte. Aber trotzdem hat man diesen Zwang, ne?
Um irgendwas zu tun. Ich glaube, dieses Versuchen, irgendwie aktiv noch was zu machen, um vielleicht auch aktiv zu bleiben für einen selber, dass man irgendwie sagt, ich möchte jetzt das auch nicht einfach nur komplett hinnehmen, sondern hier habe ich vielleicht nochmal einen Ansatz. Ich hatte ja nochmal einen LAV-Freund von Papa vor 2 Jahren getroffen und bin dann auch auf ihn zugegangen und wusste auch nicht, wie er reagiert und der hat ganz positiv reagiert. Aber ich glaube, das sind auch immer mal wieder so Phasen, die wir haben, die wahrscheinlich auch nie aufhören, die einfach für uns als Hinterbliebene eines Suizid bleiben, dass wir immer noch mal wieder vielleicht irgendwo an anderer Stelle nach einem Strohhalm ist es in dem Sinne ja gar nicht, aber nach so einer kleinen Tür, die sich vielleicht noch mal wieder öffnet. Ja, ich glaube, das wird, glaube ich, bleiben.
Ja. Ja, wie war dann deine Zeit danach? Also ist ja unvorstellbar, was da passiert ist. Und du warst noch so jung und dann hattest du gerade dieses Baby da. Und wie, also konntet ihr innerhalb der Familie, also mit deiner Mutter und Schwester, konntet ihr euch irgendwie Halt geben? Oder wie waren die Tage danach überhaupt? Wenn du dich überhaupt noch erinnern kannst, kann man ja meistens gar nicht.
Nee, muss ich auch sagen. Die ersten Tage sind
weg.
Weg. Also witzig, na witzig nicht, aber
nee, doch, in dieser Form
irgendwie witzig, dass die ersten Tage dann nicht mehr für mich abrufbereit sind.
Das ist bei allen so, ehrlich gesagt.
Das ist immer bei jedem, mit dem ich spreche. Ne?
Nee, weil es ist einfach zu viel für das Gehirn. Es ist
wahrscheinlich,
einfach
zu viel. Ne? Ja, dass es einfach dicht macht.
Es ist so unvorstellbar, es ist einfach zu viel.
Ja, genau. Also das war bei mir auch so. Also die nächsten Tage weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich dann Schwierigkeiten hatte, essen zu können. Also ich konnte nichts mehr essen. Es war jetzt nicht, dass ich jetzt kautechnisch die Möglichkeit nicht hatte, sondern ich hatte keinen Appetit. Genau, und mir war einfach immer schlecht. Dadurch, dass aber ja nun das Baby gerade geboren worden ist und mein Körper nun, ich war sowieso zu dem Zeitpunkt wirklich, hatte nicht zu viel auf den Rippen, war das dann doch schon, dass nach ein paar Wochen, also meine Familie sagte, ey, da muss jetzt was passieren. Du musst essen, du musst für dein Kind auch essen. Du musst ja irgendwo da sein. Das braucht dich ja. Und das war auch der Moment, wo ich dann für mich zum Hausarzt gegangen bin damals und dann auch wirklich umgehend, also der hat ganz toll reagiert. Ich habe umgehend ganz professionelle Hilfe erhalten und habe gleich auch die erste Sitzung dann gehabt. Und als wenn so ein Schalter umgelegt worden ist, dass ich dann mal mit einer nicht betroffenen Person darüber sprechen konnte, die jetzt nicht innerhalb der Familie involviert war. Ja. Das war für mich, glaube ich, so ein bisschen, ja, so ein bisschen raus aus diesem Loch. Also da konnte ich jetzt mich jemandem anvertrauen, mit jemandem sprechen, der völlig unvoreingenommen war, der nicht mit mir mitweinte, wobei ich das jetzt nicht schlimm fand, aber es war plötzlich jemand, der das sich angehört hat und relativ neutral geblieben ist. Und da konnte ich, weiß ich noch, da bin ich aus der ersten Therapiestunde raus und habe dann damals gesagt, ich glaube, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Und dann war es zwar noch nicht vorbei, es gab immer wieder Rückschläge und immer wieder schlimme Momente, viele, viele Jahre, immer wieder so, ja, wie so eine Flashbacks, dass dieser Moment dann plötzlich wieder im Kopf war. Aber ich wusste, ich habe da jetzt professionelle Hilfe, wir hatten einen tollen Familienzusammenhalt. Und das hat das dann irgendwann geschafft, dass ich natürlich auch gerade, weil ich ja nun Mama geworden bin, da hatte ich ja den wichtigsten Grund, um wirklich wieder positiv auch nach vorne zu schauen. Und das, glaube ich, hat mir geholfen, mein Sohn.
Ja, aber was hat man für dich oder für euch unmittelbar danach gut tun können? Hattest du auch noch Freundinnen, die irgendwie dir zur Seite gestanden haben oder ihr als Familie? Oder hat man euch mehr oder weniger auch alleine gelassen aus purer Hilflosigkeit? Wie ist man mit euch umgegangen oder mit dir?
Ja, viele waren absolut hilflos, was ich auch verstehen kann. Ja. Und ich habe auch bis heute noch ganz häufig das Gefühl, wenn ich jemanden über diese Situation aufkläre, dass ich ganz schnell immer sage, ist schon gut, ich kann damit schlimm, jetzt heute umgehen, weil ich immer denke, oh nein, jetzt fühlt diese Person sich ganz schwierig und ganz schrecklich, weil sie nicht weiß, wie sie mir jetzt begegnen soll. Ja. Und das wollte ich schon damals, also total bescheuert eigentlich, aber das war schon immer so, dass ich glaube, deswegen habe ich die erste Zeit auch meine Freunde gar nicht an mich rangelassen, weil ich nicht wollte, dass die das Gefühl haben, hilflos und ohnmächtig neben mir zu stehen.
Ja, ist furchtbar, ne? Es ist wirklich ein Teufelskreis aus. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich war genauso. Und man hat immer, nee, ich komme damit schon zurecht, das ist schon okay. Und dann tut man so verständlich, nein, sie war ja auch, also ich kann das akzeptieren. Mhm. Habe ich von Anfang an immer gesagt. Und dann, nein, ist schon alles gut, macht euch keine Gedanken, keine Sorgen. Und innen drin fühlt man sich als wie der einsamste und verlassenste Mensch der Welt, der von niemandem verstanden wird und der, wo man denkt, einfach, man stirbt, ne? Man zerreißt. Innerlich und man stirbt.
Ja, das zerreißt dann genau.
Genau. Ja. Und das Schönste, ich meine, deswegen, ich bin jedem, der seine Geschichte erzählt, so dankbar, denn ich kann dir sagen, was das für Auswirkungen hat. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einer Frau, die hat mir geschrieben, sie hört den Podcast von Anfang an und sie ist nicht betroffen. Weder hat sie einen Suizid erlebt, noch ist sie erkrankt, aber sie arbeitet irgendwie im medizinischen Bereich und da gab es eine Patientin, die ist in ihrer Gegenwart zusammengebrochen und dann hat sie sich getraut nachzufragen und dann hat diese Frau erzählt, ihre Tochter hat sich vor 6 Monaten das Leben genommen und dann hat sie gesagt, weil sie uns alle im Podcast hat sprechen hören, wusste sie, wie sie sich verhalten kann und soll, was am besten ist. Und sie hat sich bei uns allen bedankt dafür, dass sie jetzt diese Skills hat, zu wissen, okay, ich kann das aushalten. Das hat jetzt hier seinen Raum und seinen Platz und ich halte das aus. Und sie wusste, was sie sagen kann oder sollte. Ist das nicht schön?
Ja, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
Total. Sie hat sich, und ich fand dieses Wort Skills so schön, weil genau darum geht es. Weil es kann keiner irgendetwas sagen, was einem Betroffenen absolut in dem Moment genau hilft. Das gibt es nicht. Aber zu wissen, okay, ich kann das aushalten und ich bleibe jetzt da stehen und ich höre mir das an und das, die Situation geht wieder vorbei. Und dann hat sie ganz am Schluss noch dieser Frau den Podcast als Trauerbegleitung quasi oder Hilfe an die Hand gegeben. Das ist doch, also und dann, ja, ist doch der Hammer. Genau, und deswegen ist es so wertvoll, dass wir darüber reden und von unseren Erfahrungen berichten, wo das eben einfach nicht so gut gelaufen ist.
Ja. Genau, absolut. Ja, weil das ist nämlich auch meine Intention gewesen, als ich überlegt habe, weil ich eben auch wirklich dachte, also ich möchte auch dieses Denken nicht mehr haben, wenn ich jemandem davon erzähle, selbst wenn ich in dem Moment dann kurz mal vielleicht Tränen in die Augen bekomme oder Kloß im Hals, das ist ja in Ordnung, weißt du, dass, dass eben die Person nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, oh, schnell Thema ab, ändern und schnell ablenken und bloß nicht, sondern dass man einfach versucht auch dem Gegenüber zu sagen, hey, das ist jetzt so, ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung, diesen Raum brauche ich jetzt gerade. In 10 Minuten ist das schon wieder ganz anders. Ganz es ist ja nicht so bei mir und auch so, wie ich das jetzt von dir gehört habe und dich einschätze, es ist ja auch nicht, dass es bei uns krankhaft in eine Richtung geht, sondern wir haben dann diese Minuten oder auch mal Stunde oder wie auch immer.
Es und, geht wieder das, vorbei.
Genau, es geht wieder vorbei. Ich habe jetzt, also was heißt jetzt, ich habe schon seit jetzt 19 Jahren einen ganz tollen Mann an meiner Seite, der das auch wirklich mit mir tragen kann, der auch, wenn wir abends Musik hören und mein Papa hat zum Beispiel immer gerne Peter Maffay gehört, also Peter Maffay ist für mich auf sämtlichen Playlists ganz oben und wenn ich dann mal so das Gefühl bekomme, ich möchte das jetzt hören, dann gibt es auch wirklich mal eine halbe Stunde Geheule am Stück und er hält es einfach mit mir aus und dann ist auch wieder gut, dann können wir auch wieder lachen nach dieser halben Stunde. Also es ist nicht, dass man sich dann drinnen verliert, sondern das ist in dem Moment einfach wichtig und wie so eine Reinigung des Körpers. Und
ich wollte gerade sagen, ich wollte es gerade, weil es ist wirklich super wichtig, weil ich habe irgendwann so, ich bin an einen Punkt gekommen, weil ich habe das nie gemacht, ich habe mich das nicht getraut, ich habe auch vor mir, selbst wenn ich alleine war, habe ich mich das nicht getraut, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt zulasse, dann muss ich daran sterben wahrscheinlich, aber irgendwann hat man das Gefühl, man erstickt, alle Kanäle sind verstopft, weil halt nichts von außen, von innen nach außen mehr dringt, aber ich meine andersrum genauso wenig und deswegen, ja, irgendwann wird das auch gefährlich, ich glaube, man kann auch sehr krank darüber werden. Deswegen, ja, es ist gut, wenn das rauskommt und wie du schon sagst, man bricht ja nicht völlig zusammen und steht nie wieder auf, sondern ja, das geht auch wieder vorbei und die Botschaft können wir wahrscheinlich allen da draußen nur geben, ja, es ist vielleicht unangenehm, aber ihr schafft es, das auszuhalten, ihr müsst ja auch gar nichts machen, nehmt einfach denjenigen in den Arm, man muss nichts Schlaues sagen.
Genau, man muss nichts sagen,
man muss gar nichts sagen.
Es gibt auch keinen einzigen Satz dieser Welt, der in dem Moment jemandem helfen würde, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin da und das ist schon das Größte und das Beste, was man machen kann.
Genau, genau. Aber hast du das auch erlebt in der Zeit danach? Nee, eben wahrscheinlich gar nicht. Und wahrscheinlich, wenn ihr auf dem Dorf auch noch wart, hast du wahrscheinlich sogar noch eher die gegenteilige Reaktion bekommen, nämlich richtig bescheuerte wahrscheinlich. Ne?
Absolut. Also, da waren Bemerkungen von bis abfällige Bemerkung, neugierige Menschen, es ist ja auch Wahnsinn, wer plötzlich zu einem kommt und man denkt dann im ersten Moment, ach Mensch, das ist ja nett, ne? Die machen sich voll die Gedanken und später kriegt man heraus, das war einfach Neugier, die wollten aus erster Hand wissen, wie es genau passiert ist, ne? Ob noch irgendjemand ekelhaft. Was Neues Detail dazu erzählen könnte und das, ja, habe ich eben auch erst später erfahren oder mitbekommen. Aber wirklich, nee, also ich habe ganz tolle Freunde, die ich auch heute noch habe, die mich auch in dieser Zeit schon kannten, aber die habe ich gar nicht an mich rangelassen, einfach weil ich nicht wollte, also wirklich für mich nicht wollte, dass die nicht wissen, wie sie mit mir umgehen. Eigentlich wollte ich die quasi schützen, dass die sich nicht Gedanken machen müssen, wie sie jetzt am besten mit mir umgehen. Ich weiß, dass ich auf eine Freundin sauer war, was hinterher sich dann auch irgendwann relativiert hat. Die hatte genau in der Zeit eine große Geburtstagsparty geplant bei sich. Und die wusste aber, dass das passiert ist mit meinem Papa. Und hatte mir dann eine Einladungskarte zum Geburtstag geschickt, und unten raufgeschrieben, bitte bring gute Laune mit. Und ich weiß noch, dass ich über diesen Satz so wütend war, weil ich nur gedacht habe, alter Verwalter, wie kann man Ja. Sie weiß doch, was passiert ist. Wie kann sie jetzt noch aufschreiben, bitte bring gute Laune mit?
Ja.
Sie hat sich da gar keinen Kopf gemacht in dem Moment. Das war, sagt sie auch, bescheuert, aber sie hat das einfach so abgeschickt. Aber das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, du kannst mich mal.
Ja. Boah, das hätte ich genauso das hätte ich genauso empfunden wie du. Das ist ja eh. Ja, ach, puh.
Ja, war schwierig in dem Moment. Ja, für alle. Und das war dann auch wieder so eine Situation, wo ich gemerkt habe, nee, ich möchte auch gar nicht, dass Freunde da irgendwie mit in dem Thema drinne sind. Mir hat das dann mit der Familie gereicht. Und das war dann auch okay.
Genau, und du hattest ja dann auch den Psychologen oder Psychologin an deiner Seite, ne? Gott sei Dank.
Genau.
Ja, Gott sei Dank.
Also das war auch wirklich Gold wert. Mhm.
Ja, ich nehme an, es gab nicht mehr die Chance, ihn nochmal zu sehen, ne?
Nee, das ist genau das, was ich ja auch so schrecklich finde. Also da mag ich bis heute auch nicht dran denken. Das ist natürlich eben, ja, nicht möglich gewesen. Nee. Also wäre es auch nie. Also das ist eben, ja.
Hat er irgendwas hinterlassen? Ein Brief oder irgendwas?
Wir wissen von nichts. Wir wissen es nicht. Wissen wir nicht, ob irgendwas... Ja, nicht weitergeleitet worden, das kann ich nicht sagen. Also offiziell so habe ich nichts bekommen, gar nichts nehmen.
Was macht das mit dir?
Traurigkeit.
Ja, ne?
Also vor allem dieses Nicht-Wissen, ob da nicht doch vielleicht irgendwo ein Abschiedsbrief ist, der vielleicht ja zurückgehalten worden ist, wie auch immer, ich weiß es nicht. Was sind Mutmaßungen? Aber natürlich hätte ich... Wenn es diesen Brief gäbe, den natürlich gerne gesehen. Ja. Einmal für mich seine Schrift nochmal zu sehen.
Ja, aber gehen wir mal davon aus, es hält niemand zurück, sondern es gab halt einfach keinen. Was tatsächlich in den meisten Suizidfällen der Fall ist. Also die wenigsten Suizidenten schreiben tatsächlich Briefe. Ich glaube, es sind nur 20%, wenn ich mich nicht täusche.
Wahnsinn. Ja.
Aber man denkt ja als Angehöriger immer, du warst es ihm nicht wert wahrscheinlich, oder warum hat er sich nicht mehr warum hat er nicht den Respekt oder den Anstand oder so gehabt? Ist das auch das, was du denkst oder fühlst?
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee. Also,
nee, okay. Weil die Erklärung dafür ist, ich habe ja inzwischen auch schon mit Erkrankten gesprochen, die Suizidversuche überlebt haben, und denen habe ich auch immer die Frage gestellt, und die sagen, das kreuzt deren Gedanken einfach nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Angehörigen ihnen egal waren oder es nicht wert waren oder so, sondern die sind so in ihrem Film und so gefangen oder verhaftet in diesem, was da gerade los ist, in dieser Depression und in der Durchführung des Suizides, dass die das kreuzt deren Gedanken noch nicht mal. Da können sie gar nicht mehr dran denken. Und vor allem, ich meine, man darf ja nicht vergessen, einfach die Umsetzung, einen Brief zu schreiben, sich hinzusetzen, noch etwas zu formulieren und das vernünftig zu Papier zu bringen, das ist ja wirklich auch noch eine Leistung. Also dazu sind die nicht in der Lage. Es gibt die. Ja, ich hatte, meine Mutter hat das hingekriegt.
Genau, deine Mama.
Aber die meisten schaffen es eben einfach nicht. Und das hat aber nichts mit der Liebe oder dem Respekt oder so vor den Angehörigen zu tun, wirklich nichts.
Nee, das kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich so fokussiert sind.
Ja.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, da ist vielleicht auch immer noch ein Unterschied Männer und Frauen, ne? Dass Frauen vielleicht das auch nochmal, wie du sagst bei deiner Mama, dass Frauen das so ganz, die wollen das so ganz abschließen, ne? Die wollen so ein Paket. Und ich glaube, Männer sind, wie wir eingangs ja auch schon erzählten, einfach auch eher und machen das mit sich aus, ne? Da ist dann gar nicht so das nach außen tragen und
niederschreiben. Ich weiß gar nicht, ob es darüber auch Zahlen gibt, also sagen wir mal, wenn es wirklich nur 20% gibt, die Briefe hinterlassen, ob es darüber oder Erhebungen gibt, wie viele davon wiederum Männer und Frauen sind, das weiß ich gar nicht.
Ja, wäre interessant.
Ja,
das stimmt.
Weil aus meinen Gesprächen kann ich jetzt keine Tendenz erkennen, weil es gibt beides. Also,
okay.
Da könnte ich jetzt nicht, aber du, vielleicht ist, ja, wäre mal interessant. Ich muss mal gucken, ob ich dazu irgendwelche Zahlen bei Gelegenheit finde, ja. Ja, aber ich meine, ist ja gut, wenn du das akzeptieren, beziehungsweise wenn das jetzt nicht so wahnsinnig viel dir ausmacht, dass er da nichts hinterlassen hat, wahrscheinlich. Ja.
Genau, also natürlich habe ich mich das des Öfteren gefragt, und es gibt auch immer, ich halte ja ganz oft Zwiesprache mit meinem Papa, also das mache ich schon ganz häufig, und da ist manches Mal, dass ich denke, warum hast du mir nichts gesagt oder irgendwas
Ja.
hinterlassen? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wirklich bewusst oder dass ich das als negative Sache sehe. Das kann ich nicht sagen. Nee. Vielleicht habe ich auch einfach das noch nicht zu sehr rangelassen, das weiß ich nicht. Also kann
Nee,
sein.
es kann auch einfach sein, dass du das so akzeptierst und auch verstehst oder dass du das vielleicht für deine Verarbeitung gar nicht so dringend jetzt unbedingt also gebraucht hättest. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das, was da drin steht, das hat ja der
Ja,
schwer Erkrankte geschrieben, ne? Also
das
das ist
stimmt.
ja nicht eine rationale, logische, verständliche Erklärung für das, was da passiert ist.
Da hast du
Also,
recht, das kommt ja auch noch hinzu, ja.
genau, genau das hat meine Mutter sogar auch in ihrem Brief geschrieben. Die Verständigung darüber, warum das passiert, ist gar nicht möglich, weil sie geschrieben wird von einer schwer erkrankten Seele quasi, die
Ja.
versucht, einer gesunden Seele das zu erklären oder zu vermitteln. Das geht gar nicht. Das ist
Nee,
einfach gar nicht möglich. Deswegen, ja, also.
das kann sein, dass das vielleicht dann noch mehr Fragen auch aufgeworfen hätte. Das weiß man nicht, ne? Genau.
Nee,
Ja.
eben. Also ich kenne auch oder ich habe auch schon mit Betroffenen gesprochen, die keinen Brief bekommen haben. Die waren fast froh darüber, weil sie Angst gehabt hätten, dass da vielleicht noch Vorwürfe drin
Genau.
gestanden. Und stell dir mal vor,
Ja,
da
das
steht,
kann ja auch
ja, oh
sein.
Gott, ja, wie furchtbar. Da musst du nicht nur mit dem Suizid und
Ja.
allem zurechtkommen, sondern auch noch da mit dem Brief,
Das
wo drin
stimmt.
steht, du hast dazu beigetragen oder du bist, oh
Ja,
Gott, stell dir mal
oh,
vor,
das
was.
ist, glaube ich,
Oh.
ja, das ist dann natürlich eine Bürde. Okay, da müsste man
Katastrophe.
dann tatsächlich wirklich lernen, das zu differenzieren. Das wäre aber schon wirklich super hardcore, wenn das gemacht wird.
Aber was hat das, die Frage finde ich auch wahnsinnig wichtig, wenn die Suizidenten Eltern, also dein Elternteil war, was hat das mit dir als Tochter gemacht, dass dein Vater dich, also oder anders gefragt, hast du dich auch so gefühlt, dass dein Vater dich im Stich gelassen hat? Dass er
Ja,
weiter hätte da bleiben müssen und weiter seine Vaterrolle für dich ausführen muss.
also ich habe, nachdem dann der erste Schock oder die Trauer vergangen ist, und damit meine ich jetzt nicht ein paar Wochen oder Monate, sondern wirklich Jahre, bis man dann auch andere Sichtweisen bekommen hat. Ich selber wurde älter, man hat dann ja auch generell mehr Lebenserfahrung, andere Lebenserfahrung, bin ich dann auch echt teilweise zur Wut übergegangen. Also, dass ich wirklich ganz oft gedacht habe, ey, frech, dass du das gemacht hast, ne? Hast du dich mit keiner Sekunde damit auseinandergesetzt, was mit den Hinterbliebenen ist, was mit all deinen Leuten ist, deiner Familie, deinen Eltern, deinen Kindern, dass du dir keine Gedanken gemacht hast, nur an dich gedacht, dass du den Mist jetzt los bist. Also diese Gedanken waren auch immer da, klar.
Das
Ja.
ist das Verrückte an der Sache ist aber, weil ich kenne diese Gedanken natürlich, aber das Verrückte ist auch wiederum aus Gesprächen weiß ich, die ich mit Suizidüberlebenden geführt habe, die sagen, nein, also die sind fest davon überzeugt, also die machen sich Gedanken über uns und die denken aber, nein, nein, wir sind alle besser dran, wenn die nicht mehr leben.
Ja, das
So,
ist das
und
wahrscheinlich.
wiederum bekomme ich aber Nachrichten von schwer Suizidgefährdeten, die sich den Podcast angehört haben und die dadurch zum allerersten Mal verstehen, ach guck mal, das ist ja wirklich richtig beschissen für die Hinterbliebenen und
Siehst
daraufhin
du?
von dem Suizid absehen. Das heißt,
Oh.
die meisten, ja, das heißt, die meisten denken, sind wirklich fest davon überzeugt, alle, die ganze Welt ist besser dran, ohne mich und deswegen doch, die denken an uns, aber eben ziehen absolut falsche
Schlüsse.
Schlussfolgerungen, ne?
Ja,
Also, aber
stimmt.
deswegen, ich kann deine Wut so gut verstehen, weil man fühlt sich vor allem als Kind, ne, so im Stich gelassen und betrogen und hintergangen. Und
Ja.
genau, ich höre daraus, dass du, man könnte es schon auch so ein bisschen so empfinden wie so ein Doppelleben, was der geführt hat, weil offensichtlich hat er euch ja allen schon durchaus was vorgemacht, ne? Hast du auch so das Gefühl, vielleicht du kanntest ihn demzufolge gar nicht richtig?
Also zumindest die letzten Monate nicht, ne? Also das auf jeden Fall. Also ich weiß, dass er immer eben, also gefühlvoll war. Er war ja immer ein Papa, der auch wirklich gefühlvoll uns gegenüber war. Aber ich kannte ihn überhaupt nicht. Ja, das ist vielleicht auch echt gerade so bei Mädchen, die dann ihren Papa anhimmeln. Das ist so ein Held und so weiter. Also für mich kam nie in Frage, dass mein Papa es nicht gut gehen könnte oder dass er mit irgendwas nicht klarkommt. Er war ja, wie gesagt, Läufer, und ich weiß, dass ich damals jedem erzählt habe, mein Papa kann schneller laufen als jedes Auto, weil ich ihn so gesehen habe. Also das war nicht mal eine Lüge, die ich erzählen wollte, sondern für mich war es so, ja, es gibt ja nichts, was der nicht kann. Und das ist natürlich, wenn man dann hinterher denn doch sieht, die letzten Wochen, Monate und als er es gemacht hat, dass er eben doch nicht so der Starke war. Das war auch eine ganz, ganz schlimme Erkenntnis, ja, dass er eben viel zerbrechlicher war, als ich immer gedacht habe.
Ja, und das meine ich mit diesem Doppelleben, weil ich meine, selbst wenn, denn wenn du zu Lebzeiten das mitbekommen hättest, du hättest deinen Papa ja nicht weniger geliebt oder nicht weniger toll gefunden. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch was wahnsinnig Rührendes oder Menschliches und so eine weiche Seite an so einem Mann oder an so einem Vater auch zu erleben. Und ja, genau, also, aber es ist das, dass er es dir, er hat dir, wie soll man sagen, er hat es dir einfach vorenthalten. Und ja, er hat quasi die Entscheidung abgenommen, dir deine eigene Meinung zu 100% über ihn bilden zu können. Und das finde ich so, das ist so gemein einfach, ne?
Ja. Das stimmt.
Aber hast du auch dieses, okay, wenn sich der eigene Vater schon, oder wenn man es dem eigenen Vater nicht wert ist, dass er unseretwegen quasi hier bleibt, wie soll man für andere Menschen dann liebenswert sein? Hattest du diesen Gedanken auch oder dieses Gefühl?
Nee, dieses Gefühl habe ich Gott sei Dank wirklich nie gehabt. Also da habe ich mich auch wirklich nie mit befasst.
Gut.
Das war nie ein Gedanke, also überhaupt nicht. Nee, Gott sei Dank nicht.
Nee, das ist gut. Ja, weil das ist eben gerade, wenn die Eltern durch Suizid versterben, ist das ja schon auch so ein, das kann schon viel mit einem als Kind so machen, ne?
Na klar, also ich glaube, wenn ich kleiner gewesen wäre, wäre das vielleicht auch noch eine andere Geschichte. Dadurch, dass ich dann ja schon Familie hatte, war das vielleicht, dass es das so ein bisschen relativiert hat. Also diesen Gedankengang habe ich wirklich nicht gehabt. Nee, der kam nicht auf.
Aber erzähl mal, wie dann so die nächsten Jahre so waren. Wie bist du damit umgegangen? Weil letztendlich musstest du es ja wahrscheinlich dann alles mit dir selber. Gut, ich meine, du hast diese Therapie gemacht. Wie lange konntest du die machen? Wie lange ging das?
Oh, die habe ich gar nicht so ewig lange gemacht. Ein halbes Jahr.
Ach so, mehr gar nicht. Mhm. Und eine Selbsthilfegruppe oder so kam wahrscheinlich nicht. Also gab es wahrscheinlich nicht oder wusstest du nichts von oder so, ne?
Also ich hatte wirklich überlegt, selber eine zu gründen.
Ach.
Aber habe dann auch, wie ich das auch bei einigen Podcast-Folgen von dir schon gehört habe, auch gedacht, oh nee, denn sind da ja alle, die das gleiche Schicksal haben. Und wie soll man sich denn da irgendwie wieder rausbefreien, wenn plötzlich alle auf dem Haufen sind und haben denn dieses Traurige, was, wie du ja auch, glaube ich, aufgeklärt hast in einem Podcast, gar nicht so der Fall sein soll, sondern dass es ja auch durchaus wirklich hilfreich sein kann. Also ich finde es ja jetzt schon hilfreich, dass ich weiß, dass es dir und auch anderen Betroffenen genauso ging und auch genau die gleichen Gefühle dort stattgefunden haben. Das ist ja wirklich von Vorteil. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich es überlegt und dann aber gedacht, nee, ich glaube, dann ziehen wir uns alle gegenseitig runter, das lassen wir
mal. Du, es ist auch nicht für jedermann was. Für mich wäre das, glaube ich, auch nichts gewesen. Heutzutage auch immer noch nicht, glaube ich. Mir wäre das auch zu viel, also weil es halt auch immer eine Gruppe von Betroffenen ist. Weißt du, so eins zu eins, okay, das ist in Ordnung, das wüsste ich, das könnte ich aushalten. Aber weil, du, ich meine, man steht ja auch nicht mittendrin auf, wenn es einem zu viel wird und geht dann einfach, das macht man
stimmt.
Ja nicht. Also natürlich wäre das erlaubt, weil das sagen ja immer alle, die von Selbsthilfegruppen berichten, da ist alles erlaubt. Ne? Du musst auch gar nichts erzählen, du kannst jederzeit gehen, aufstehen und so weiter. Macht man aber ja
nicht. Macht man, aber nee, ich glaube auch nicht, dass ich mich das trauen würde. Also das würde, glaube ich, mir meinen Respekt dann verbieten, weil ich dann
stell dir mal vor, du bist derjenige, der erzählt, weinst und dann steht plötzlich einer auf und geht raus.
Genau,
oh Gott, wie man sich dann fühlt. Ja, nee, furchtbar. Also deswegen ist der Podcast auch so eine ganz gute Darreichungsform, weil man dann immer ausmachen kann, wenn man es vielleicht nicht aushalten kann oder so. Aber genau, aber ich spreche mit so vielen, die vor allem Argus Selbsthilfegruppen, Argus steht für Angehörige um Suizid, das ist ja so Europas größter Verein, die sich um Suizidhinterbliebene kümmern, die sind alle wahnsinnig dankbar, dass es diese Gruppen gibt und manche gehen da Jahre hin, auch wenn sie sagen, eigentlich bräuchten sie das gar nicht mehr, aber sie gehen trotzdem noch weiterhin. Also es ist eine super tolle Sache. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es sie gibt. Aber für mich wäre das jetzt auch nichts gewesen. Aber das muss jeder ja für sich selber
entscheiden. Na klar, und es ist gut, dass es das gibt, diese Möglichkeit. Und dass man eben nicht alleine steht, sondern dass man sich eben Hilfe holen kann, egal in welcher Form und in welcher Richtung.
Ganz genau, Aber wie gingen dann deine Jahre weiter? Denn du warst ja einfach noch wahnsinnig jung. Und dann hattest du dieses kleine Baby da und so weiter. Und gab es irgendwann mal eine Zeit, wo du gedacht hast, okay, oder ist es so über dich hereingebrochen nochmal? Oder wie
immer mal wieder. Jahre? immer mal wieder. Also ja. ist es immer mal wieder. Und gerade wenn eben so wie vor 2 Jahren meine beiden Söhne dann hier in Husum zum Hafentagelauf mitgelaufen sind und ich eben weiß, dass dieses Laufen eine von Papas größten Leidenschaften waren und auch einen ganz großen Stellenwert in seinem Leben hatten. Und als ich dann eben auch seinen Freund traf, der sogar Patenonkel von meinem Bruder ist, der moderierte das Ganze, als ich ihn dann traf und er dann wirklich auch Tränen in den Augen hatte und gesagt, Carina, Wahnsinn und Mensch. Und dann guckte er die Zeiten von meinen beiden Kindern an und sagte, oh, da wäre Papa aber stolz gewesen, oh. Mensch, tolle Zeiten. Das sind immer wieder so Momente, wo es mir so ganz präsent ist. Ne? Und ja. mein Mann zum Beispiel ist auch von der Art, wie Papa eben, wie ich ihn kenne, wie er früher war, ganz oft auch so und bringt mich so oft zum Lachen. Und da sage ich auch immer, ich bin so traurig, dass Papa ihn halt nicht mehr kennengelernt hat. Ne? Ich hätte super gerne gehabt, dass mein Papa und mein Mann sich kennengelernt hätten und vielleicht mal abends zusammen Bier getrunken hätten. Und das sind immer wieder Momente und das wird auch nie aufhören. Also es wird immer so sein, dass es bestimmte Situationen im Leben gibt, wo ich denke, Mensch, jetzt hätte ich ihn schon gerne da oder das hätte ich gerne gesehen, wie er darauf reagiert. Na klar, das wird es immer geben.
Du, vielleicht hat dein Papa deinen Mann ja geschickt.
Wer weiß. Ja, das doch, manchmal denke ich das auch. Also doch, es gibt wirklich Situationen, wo ich einmal sehr schwer erkrankt war und wo mein Mann mich nachts geweckt hat, was er nie macht, also nie würde mein Mann mich nachts wecken, aber mich geweckt hat und mich gefragt hat, darf ich Fernsehen gucken? Wo ich nur dachte, diese Frage hat er weder bis dahin noch danach jemals wieder gestellt. Ja. Und nur dadurch, dass ich nachts wach wurde und gesehen habe, dass ich einen ganz großen, dicken Bauch habe, bin ich ins Krankenhaus gefahren und hatte 1,5 Liter geronnenes Blut im Bauch. Und nur durch diese Frage, weil er mich geweckt hat, habe ich überlebt. Also ich hätte sonst, wenn er mich nicht geweckt hätte, hätte ich den nächsten Morgen nicht überlebt. Und das ist, da sage ich bis heute, das war Papa. Also 100%ig hat Papa ihm irgendwie gesagt, weck sie jetzt mal auf, damit sie das sieht und merkt. Und das ist also für mich ganz, ganz klar.
Ja, hast du auch, ja genau. Ich finde das so schön. Ich bin überhaupt kein gläubiger Mensch. Oder
ich sonst auch nicht.
Nee, und auch nicht spirituell oder esoterisch oder so. Aber es gibt jetzt im Laufe meines 48-jährigen Lebens, gibt es Situationen, wo ich denke, okay, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Und deswegen, ob es nun ein Zeichen oder eine, was auch immer ist, das ist scheißegal. Wenn uns dieser Gedanke hilft und erfreut und so, dann darf das so sein, dann soll das so sein. Aber es gibt wirklich verrückte Geschichten, wie deine jetzt, die auch dazu gehört, wo man denkt, okay, nein, das war kein Zufall.
Ja, also wirklich. Und ob das nun, kann natürlich keiner sagen, ob es nun so Papa war.
Nein, werden wir nie wissen. Nein.
Aber wenn man das für sich selber, so wie du es schon sagtest, fühlt, und das ist so ein gutes Gefühl. Und das sind so oft Momente, wo ich dann denke, danke, Papa. Also und ich finde das auch ganz wichtig für mich, weil ich glaube, wenn ich das nicht hätte, also wenn ich daran nicht glauben würde bei bestimmten Situationen oder das nicht denken würde, dann wäre ich, glaube ich, auch dran zerbrochen. So ist es echt. Also die ersten Jahre ist Papa mir auch ganz oft im Traum noch erschienen, dass ich im Traum teilweise sogar die Situation durchgespielt habe und er mir gesagt hat, es ist alles gut, mir geht's jetzt gut und so weiter. Das hatte ich auch, aber das ist wirklich auch schon länger her. Also das ist jetzt schon länger her.
Jetzt kommst du nicht mehr von ihm?
Nee, also das ist wirklich leider schon tatsächlich ziemlich lange her, dass es mal gewesen ist.
Kommt ja irgendwann noch mal.
Kann sein.
Ja, weil ich träume bis heute tatsächlich von ihr. Und das ist so ganz verrückt. Manchmal sind das Träume, wo tatsächlich auch im Traum passiert war, was passiert war. Und dann bin ich halt wahnsinnig erleichtert, dass sie jetzt plötzlich doch wieder lebt oder da ist. Und es gibt aber auch die Art von Träume, wo nie das passiert ist. Also wo sie einfach heute immer noch lebt. Also es gibt so beides. Aber ich finde das auch mal total schön, dass man sich dann nochmal so kurz sieht und dass sie einfach so da war.
Es tut total gut, ne? Also das können auch ganz viele, die nicht betroffen sind, gar nicht so verstehen. Aber ich finde, also mir haben diese Träume auch immer gut getan. Das war immer so jetzt habe ich ihn mal kurz wieder gesehen oder gefühlt, gespürt in irgendeiner Form. Das stimmt.
Ja. Was hat grundsätzlich der Suizid deines Vaters mit dir gemacht bis heute?
Ja, das eben so leicht dahergesprochene Sachen, wenn irgendjemand so sagt, oh, ich bringe mich um, dass ich Jahre gebraucht habe, also die ersten Jahre, da hätte ich am liebsten die Person geschüttelt und gesagt, sag nicht so einen Satz, auch wenn du ihn nicht so meinst, sag es bitte nicht. Das ist, ne, konnte ich nicht ertragen. Oder wenn jemand eben sagt, oh, ich schmeiß mir nachher vor den Zug oder so. Das sind alles so Sachen gewesen, da habe ich ganz, ganz lange mit zu kämpfen gehabt. Und man wird, also ich werde, ich sehe öfter irgendwo, dass jemand vielleicht das nicht so gut geht, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht so meint. Aber ich versuche immer so ein bisschen das so zu sehen, Mensch, braucht die jetzt Hilfe, braucht die keine Hilfe? Und umgekehrt, wenn einige wegen so einer Lappalie dann rumjauen, denke ich mir, meine Güte, es gibt doch auch andere Sachen, wichtige Sachen. Also dass es einen beeinflusst im Leben, ist ganz klar. Definitiv. Ja. Also das ist ein so einschneidendes Erlebnis, ein so krasser Schicksalsschlag. Also natürlich hat das mich beeinflusst und ich bin sicherlich so, wie ich bin, dadurch, dass es damals auch passiert ist.
Das glaube ich auch. Ich meine, das Schöne, was ja tatsächlich, also mehr oder weniger das einzig Schöne, was da so bei rauskommt, ist, das bestätigen auch immer alle, das erzählen alle, dass man wirklich viel empathischer oder aufmerksamer oder sensibler noch wird in Bezug auf andere Menschen einfach, ne? Denn ich würde auch mich dazu, also zu denen zählen, die lieber weggelaufen wären, wenn ich in meinem Umfeld irgendwie sowas Ähnliches mitbekommen hätte, wäre ich auch gesagt, nee, komm, geh mir damit weg. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Also ich sag lieber gar nichts und lauf lieber weg. Und ja, ich glaube auch, man hätte sich nicht so um die anderen vielleicht gekümmert vielleicht schon, aber nicht so, man wird einfach viel sensibler, ne, und empathischer.
Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube auch, dass ich jetzt, wenn jemand so eine Situation erleben würde, dass ich mir zutrauen würde, dorthin zu gehen und eben das, was wir vorhin besprochen haben, einfach nur in den Arm nehmen und sagen würde, Mensch, es bringt jetzt, egal was ich sage, es bringt nichts, aber ich bin einfach für dich da. Ich kann das jetzt mit dir aushalten und mit dir tragen.
Ja. Und das ist ja noch nicht mal jetzt nur bezogen auf Suizidtrauer, ne? Generell, wenn jemand einen Verlust erlitten hat oder Trauer hat, ich habe das mal bei einem, das war ein älteres Ehepaar, da ist sie gestorben, die waren halt 1000 Jahre verheiratet und er war so, das war klar, okay, er wird ohne sie kaum überleben können. Und dann war sie gerade gestorben und dann kam der irgendwie bei uns rein und ich habe den gesehen, ich habe gedacht, okay, es bricht mir einfach das Herz. Und ich meine, so nah stand ich dem auch nicht. Und ich habe gedacht, okay, es gibt nichts, was ich sagen kann. Da bin ich einfach so auf ihn zu und habe ihn in den Arm genommen. Der war halt 30 Jahre älter als ich. Ja, und dann war der aber so ganz steif, weil der hat da auch nicht mit gerechnet, es war ihm ganz unangenehm. Und ich habe dann aber nicht losgelassen. Und dann hat man so nach und nach gemerkt, wie der so weicher geworden ist, wieder so losgelassen, dann hat er irgendwann mich zurückumarmt und dann hat er so angefangen zu weinen. Und ich habe ihn aber einfach festgehalten und das hat ganze so 5 Minuten gedauert und danach war das gut, also war die Situation irgendwie besser als vorher. Es ist ja furchtbar, wenn alle da so unsicher stehen und so, oh, was soll ich jetzt sagen, was keiner weiß. Und der Bus weiß ja genauso wenig, okay, was erwarten die jetzt von mir und so. Einfach in den Arm nehmen und einfach festhalten.
Genau, aber da konnte er das dann annehmen. Ne? Dann konnte er das, nachdem er gemerkt hat, okay, du lässt nicht los, konnte er die Situation annehmen und hat es dann auch zugelassen. Das finde ich toll.
Das ist natürlich immer auch ein Risiko für einen, der dann auf so jemanden zugeht und in den Arm nimmt, als Risiko dahingehend, dass es natürlich sein kann, dass der andere dann sagt, nee, möchte ich jetzt nicht oder lass mal lieber oder so. Aber ich meine, das kann man ja dann aushalten. Ne?
Also wollte ich gerade sagen, dann wäre das so. Dann, das kann man dann dann weiß man das und sagt, okay, auch in Ordnung, absolut okay.
Aber man hat wenigstens was angeboten, man hat es versucht. Und,
eben, das denke ich auch. Also klar, jeder geht auch anders damit um. Das ist ja auch das, es gibt ja auch kein Patentrezept. Es gibt ja jetzt nicht irgendwie einen Lösungsbogen, wo man sagen kann, hier, danach kannst du gehen und dann kommst du ziemlich gut aus dieser Sache raus. Das gibt es nicht. Also es ist so individuell.
Ja, es ist ja erstens das und zweitens sind ja auch die Situationen alle unterschiedlich, ne? Genau, also es gibt ja Situationen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage an dich, wie möchtest du, dass man mit dir umgeht? Also ist es dir recht, wenn dich jemand fragt und gibst du dann auch bereitwillig Auskunft? Da kann man ja wahrscheinlich auch so allgemein gar nicht drauf antworten, weil der Ton macht die Musik, wer fragt einen, wann wird man gefragt und so. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wie siehst du es grundsätzlich, wirst du lieber gefragt, als dass man nur stille Post spielt oder dass man dich nicht drauf anspricht?
Ja. Nee, also generell immer. Also Ja. Definitiv. Und ich habe das jetzt einer Freundin eben erzählt mit dem Podcast. Ich wollte das noch überhaupt nicht so groß erzählen. Also ich hatte das meiner Schwester, meiner Freundin, meinem Mann, meiner Mutter erzählt. Und die Freundin sagte, oh Mann, das wusste ich gar nicht. Da haben wir nie drüber gesprochen. Hat die Situation irgendwie auch nie ergeben. Und dann sagt sie, aber kann ich dich denn ganz offen dazu was fragen? Ja. Und dann sagt sie, Mann, ich finde das jetzt gerade ganz spannend, dich von der Seite so kennenzulernen. Da habe ich gesagt, du kannst mich alles fragen. Also natürlich. Und so möchte ich das auch gerne. Wenn jemand, wenn ich merke, es geht ihm auch wirklich um meine Person und nicht nur um die Neugierde zu befriedigen, ja, um dann hinterher zu erzählen, oh, weißt du, was ich gehört habe? Und dann, das ist natürlich ein bisschen doof, aber grundsätzlich immer gerne, kann mich jeder fragen und ich gehe da auch ganz offen und auch eigentlich ganz gut mit um. Also man muss jetzt auch nicht großartig Angst haben, dass ich sofort in Tränen ausbreche. Es kann im Laufe des Gesprächs natürlich mal bei einer bestimmten Situation sein, aber auch dann.
Das gehört ja dazu.
Genau, das ist dann auch wieder gut.
Aber verrückt, dass das, dass du eine Freundschaft hast, die, wo das nie, also ja, ich meine natürlich, man lernt sich ja nicht kennen und fragt den anderen, hat sich irgendeiner bei dir umgebracht? Das fragt man natürlich nicht. Und von sich aus erzählt man das auch so nicht. Aber ich hätte immer das Gefühl, okay, also das gehört ja irgendwann, vor allem, wenn das, ich meine, du warst noch jünger als ich, das gehört ja irgendwie zu einem dazu. Und ich denke immer, wenn ich das nicht erzähle, dann verschweige ich einen Teil von mir, weil das einen so beeinflusst hat. Ne? Deswegen war auch, warum hast du es nie mal von dir aus erzählt?
Nee, das liegt daran, also wir sind jetzt noch nicht so viele Jahre befreundet. Okay. Also sie ist eine ganz, also direkt auf meiner Ebene. Wir verstehen uns richtig gut. Nun ist es ja auch so, dass mein Stiefvater, wenn ich von meinen Eltern spreche, dann ist es eben mein Stiefvater, meine Mutter. Und so hat sich das dann nie ergeben. Also ich habe das, habt ihr das denn jetzt vom Podcast erzählt und dann eben gesagt, dass mein Papa eben, mein richtiger Papa in Anführungsstrichen, dass der eben das gemacht hat und sagt, ja krass, ja, dadurch, dass sie Kinder hat, ich Kinder, dann war das immer eher, dass es dann um die Kinder ging und
Ja, und man ist es irgendwie so gewohnt vielleicht, ich meine, ne, weil das schon so lange her ist und du auch sagst, dass du eher zu den Menschen gehörst und eher dazu neigst, das lieber nicht zu thematisieren, um die anderen zu schonen oder nicht zu belasten oder so. Ja, ja, dann, aber das ist eigentlich traurig, dass es so ist, weil man kommt sich doch immer so ein bisschen so vor, als würde man eine Seite von sich irgendwie verstecken.
Das stimmt.
Oder so, ne? Weil es wirklich zu einem dazugehört.
Genau, also definitiv und ich will die auch auf keinen Fall verstecken. Und meine älteren Freunde, die wissen das natürlich auch alle, aber denen habe ich jetzt auch nicht vom Podcast erzählt, die wissen das natürlich alle, aber das stimmt, also verstecken oder dass ich es jetzt bewusst unterdrückt habe, das habe ich nicht, also das würde ich auch nicht, weil das gehört zu mir dazu und das ist, finde ich ja auch kein Thema, was tabu sein sollte. Nee. Deswegen, das war ja mit meiner Intention, dass ich das gemacht habe, um das so ein bisschen zu enttabuisieren.
Was würdest du mit dem heutigen Wissensstand in Bezug auf die Situation damals anders machen? Wir haben es ja ganz am Anfang, haben wir schon mal angerissen, dass diese Frage kommt und dass man sich so wünscht, ach, hätte ich doch dies und hätte ich doch das. Aber denn du hast ja heute einen völlig anderen Wissensstand als damals. Was würdest du anders machen?
Wirklich mehr auf Papa eingehen. Also viel mehr auf ihn eingehen und nicht locker lassen und viel mehr darauf beharren, dass er mir erzählt, warum, wieso, weshalb. Viel mehr darauf beharren, dass er sich Hilfe holt, dass man wirklich sagt, Mensch, lass uns zusammenschauen, wo wir da Hilfe bekommen können. Gibt ja verschiedene Organisationen, es gibt ja dieses, das Sorgentelefon und so weiter, solche Geschichten. Also da würde ich viel, viel mehr drauf achten. Und weniger auf mich achten. Andererseits war das natürlich in der Hochschwangerschaft. Da musste ich ja auch so ein bisschen auch auf mich achten. Das ist echt schwierig. Also ich würde aber trotzdem mit dem heutigen Wissen definitiv hartnäckiger dranbleiben.
Ja.
Genau, das kann man, glaube ich, gut so zusammenfassen. Ich würde wesentlich hartnäckiger dranbleiben, mich nicht abwimmeln lassen, mir nicht erzählen, dass alles gut ist, sondern vielmehr versuchen, hinter die Fassade zu blicken.
Genau, das soll natürlich überhaupt nicht heißen, dass das irgendetwas definitiv geändert hätte, weil ich meine, gut, wir werden es sowieso nicht missen, wissen, aber ich, das, dieses Wissen habe ich heutzutage schon auch definitiv, dass, okay, vielleicht hätten wir die jeweiligen Suizide verschieben können nach hinten, aber
genau,
wir hätten
verschieben, ja,
sicherlich niemals verhindern können. Selbst wenn man 24 Stunden am Tag bei so jemandem bliebe, ja, dann würdest du es vielleicht in dem Moment verhindern, aber auf gar keinen Fall langfristig, das glaube ich auch nicht.
Also das denke ich mir auch und ich habe auch mir jetzt, ja, gerade die letzten Jahre oft gesagt, ich muss es auch einfach annehmen und es akzeptieren, denn es war sein frei gewählter Wille. Ne? Also das war ja wirklich das, was er wollte. Ob wir es jetzt verhindern hätten können oder verändern können, das weiß ich nicht, aber letzten Endes war es ja sein Wille. Also er hat es gewollt, er hat es getan.
Ja, sagen wir mal so, er hat getan und er hat geglaubt, dass das die einzige Lösung ist. So, weil ich, weil natürlich muss man schon in, mit einkalkulieren oder mit in Betracht oder mit einfach sehen, dass, ich meine, das war ja keine gesunde Entscheidung, sondern das war eine wahnsinnig erkrankte, erkrankte Entscheidung. Deswegen so ein richtig freier Wille. Naja, ich meine, ich für mich ist es, macht es einen Riesenunterschied, zu sagen, also die wollten ja nicht tot sein, sondern die wollten, die konnten den Status quo nicht mehr aushalten. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Also für mich zumindest macht das einen großen Unterschied. Weißt du, das war, ist nicht so ein freier Wille, okay, jetzt möchte ich gerne ich möchte gern tot sein, sondern nee, die können das, was da in ihrem Leben aktuell passiert, das können die halt nicht mehr aushalten. Und deswegen ist das so der einzige Ausweg, aber weil die eben so eine erkrankte Psyche haben, genau. Und deswegen, aber natürlich, und deswegen, ich meine, wer das machen will, der macht das auch, ne?
Das also, ist, glaube ich, tatsächlich so. Ja. Also ich glaube auch, dass wenn jemand das wirklich, wirklich will und geplant hat und wirklich davon überzeugt ist, dass es nur diesen einen Ausweg noch gibt, ich glaube, dann kann man alles versuchen. Wir können die Person dann nicht davon abhalten. Also das befürchte ich auch.
Genau. Aber eben, wir wissen ja, was uns bis heute umtreibt. Und um diesem schlechten, wahnsinnig schlechten Gewissen und Schuldgefühl und so, was einen da manchmal so umtreibt, um dem so ein bisschen Milderung zu verschaffen, genau. Würden einem heute Dinge einfallen, die man noch hätte tun können, sicherlich. Aber aus gegebenem Anlass oder aus wegen der Umstände haben wir es halt nun mal nicht getan. Aber deswegen, das verstehe ich schon gut, dass man, dass es da doch was gibt, wo man sagt, okay, das würde ich heutzutage anders machen. Aber was gibt es irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen mitgeben möchtest? Irgendeine Botschaft? Und das ist jetzt egal, ob erkrankt oder betroffen oder nicht. Oder gibt es irgendwas, was du sagen möchtest?
Ja, was wir schon gesagt haben, dass wenn man glaubt, Hemmungen zu haben, egal ob da jetzt eine Person vor einem ist, die wirklich das mal geäußert hat oder einen Angehörigen, dass man sich derer einfach annimmt, sofern man sich selber das zutraut. Das ist ja auch noch eine Sache, wenn es jemanden gibt, der vielleicht gar nicht damit um kann und selber dadurch vielleicht krank wird, weil ihn das krank macht. Das soll natürlich auch nicht sein. Aber wenn man glaubt, dass man das aushalten kann, für eine Person da zu sein, dann ohne Worte da sein. Und wenn man meint, man könne vielleicht mit der Person, die das mal geäußert hat, den Suizid, sprechen, Hilfestellen anbieten,
Ich finde übrigens auch, das, was du sagst, dieses vielleicht dass es Menschen gibt, die das halt nicht aushalten können, weil es sie vielleicht selber triggert oder so. Ich finde aber, das kann man auch ruhig durchaus sagen. Ne? Weil ich meine, wir machen immer nur so die Erfahrung, es gab so viele Situationen, wo da kam ich mir vor wie so ein Affe im Zoo. Das war immer so ich auf der einen Seite und dann so meine Gegenüber, die mich nur anstarren und sich nicht trauen, was zu sagen oder nicht wissen, was sie sagen sollen. Es hätte aber schon so viel geholfen, wenn sie einfach genau das gesagt hätten.
Genau,
einfach, das stimmt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin total hilflos, bitte entschuldige das oder bitte verzeih mir. Ich bin total unbeholfen oder wie auch immer. Das kann man sagen. Und wir sind ja keine Unmenschen. Also dann hätte ich ja größtes Verständnis. Aber dann hat man wenigstens kurz mal diese Situation, die ja furchtbar ist, angesprochen. Und dann kann man ja das irgendwie klären und lösen und bereinigen irgendwie. Ne?
Und auch das ist ja dann nur eine menschliche ist ja nur menschlich, dass es auch eben welche gibt, die das nicht aushalten können oder nicht wissen, wie sie reagieren. Absolut. Und wenn man das natürlich kundtut, das ist vollkommen, ja, das ist eigentlich gut, klar, bestens.
Ja, ja, eben, ganz genau. Ja, das heißt, was würdest du sagen, wie geht's dir heute? Also, denn wenn wir ein bisschen Mut machen wollen, vielleicht Betroffenen, wo das noch nicht so lange her ist. Ich weiß zum Beispiel, dass die Folge von mit Frank Buschmann, die hat sehr viel Mut gemacht. Gut, bei ihm ist es 40 Jahre her, aber der kann heutzutage von sich sagen, dass er ein sehr glücklicher und sehr fröhlicher Mensch ist. Und ich sage es ja auch immer, ja, also es wird nie wieder gut. Und so, aber man lernt damit zu leben und irgendwann auch wieder gut damit zu leben. Oder genau. Wie würdest du dich heutzutage beschreiben?
Also das kann ich genauso unterschreiben. Ich bin ein absolut glücklicher Mensch. Ich bin absolut dankbar, also trotz diesen Schicksalsschlages bin ich absolut dankbar für mein Leben, wie es bislang gelaufen ist. Man kann wieder glücklich werden, man kann definitiv wieder glücklich werden und man kann auch wieder richtig aus vollem Herzen und tiefstem Herzen glücklich werden, auch wenn immer wieder Situationen kommen oder Momente, wo man eben traurig ist. Aber das ist auch okay, denn diese Geschichte ist nun mal passiert, sie ist nicht weg, aber sie ist nicht mehr so, dass sie mein Leben negativ beeinflusst, sondern ich kann ganz toll mein Leben leben, ich habe tolle Kinder, ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Familie und bin wirklich glücklich. Ich kann es auch wirklich so sagen. Ich bin trotz, dass diese Sache passiert ist, ein glücklicher Mensch. Nichtsdestotrotz fehlt Papa mir. Natürlich. Ich hätte ihn natürlich lieber bei mir. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn es da jemanden draußen gibt, der glaubt, dass er nie wieder glücklich werden kann oder dass er nie wieder glückliche Momente fühlen und erleben kann, dann ja, würde ich gerne sagen, doch. Das dauert und es gibt Zeiten, wo man da nicht dran glaubt, aber doch, es geht.
Und wie geht deine Schwester oder wie geht deine Familie? Wie haben die das auch mehr oder weniger überwunden?
Doch.
Also oder sagen wir mal, akzeptiert oder verarbeitet?
Ja, also meine Schwester ist da, denke ich, ähnlich wie ich. Wir haben ja auch uns, dass wir darüber sprechen können.
Macht ihr das auch bis heute?
Ja, Logo.
Schön.
Also ich habe jetzt gerade vorhin ihr noch gesagt, Mensch, hier hast du noch mal andere Fotos von Papa und uns dreien und hat sie noch geguckt. Also das wird ganz offen thematisiert, ganz offen. Mhm. Also absolut. Und ihre Tochter ist ja zum Beispiel auch ein paar Mal mit bei so einem Stadtlauf gelaufen. Und da sagen wir dann auch, oh Mensch, wenn Papa das jetzt sehen könnte. Also das sind ganz normale Momente und Gespräche, wo wir uns natürlich wünschen, dass er da wäre, aber wo wir auch trotzdem den Moment genießen können und sehen können, dass meine Nichte da einen tollen Lauf macht. Ne? Also ohne dass Mensch, es zu sehr schmerzt. Ne?
Ja, ja, eine riesige Läuferfamilie, die da aus euch geworden ist, ist ja unglaublich.
Also keiner so richtig wie der Papa, aber doch, das ist schon toll, dass man dann die Parallelen so sieht, ne?
Ja, ach schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir wichtig wäre, dass wir das ansprechen? Oder weil manchmal, wenn man dann aufgelegt hat, dann denkt man immer, oh scheiße, da hätten wir noch drüber reden können oder darüber. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig wäre?
Nee, also im Moment fällt mir echt nichts ein. Ich finde, das war ein tolles Gespräch. Das war genau das, was ich mir auch vorgestellt hatte, wie sich das wohl verhält. Also von daher fällt mir jetzt aus dem Stegreif nichts weiter ein.
Ist gut, ja. Man hat sich einfach so viel, das ist immer das Verrückte, ne? Obwohl man sich noch nie gesehen hat, nicht kennt. Aber man hat diese wahnsinnige Vertrautheit, weil man halt einfach genau weiß, wie der andere sich fühlt.
Diese Verbindung.
Ja. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass das jetzt immer, dass es im Laufe der Jahre immer mehr wird, dass die Menschen sich trauen, also wenn sie betroffen sind, darüber zu erzählen, aber dass die anderen Nicht-Betroffenen auch sich trauen, auch das anzusprechen oder das mitzutragen oder wie auch immer. Ich habe in meinem Fall auch erlebt, dass im Zuge der Veröffentlichung meiner Geschichte meine Freunde regelrecht beleidigt waren, weil ich das all die Jahre nicht mit ihnen geteilt habe. Aber ich habe es halt genau eigentlich auch immer gemacht, um sie zu schützen. Ne?
Ja.
Also, dass ich gedacht habe, nein, das ist schon okay, das ist alles halb so wild und so. Mhm. Und die hätten sich gewünscht, dass ich ihnen die Chance gegeben hätte, ihnen
für mich da zu sein. Und so, ne?
Ja, Und das verstehe ich auch wiederum, aber irgendwie, ich konnte es nicht anders. Und deswegen, wenn vielleicht im Laufe der nächsten Jahre immer da so eine mehr Offenheit irgendwie, was das Thema angeht, zustande käme, das wäre ja sehr wünschenswert. So,
ja, ne? Dass es so ein bisschen transparenter wird, ne? Von beiden Seiten, dass es einfach transparenter wird, wie man aufeinander dann zugehen kann. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, das wünsche ich mir auch. Also, ja, das hoffe ich auch.
Ja. Ja, liebe Carina, dann, ich danke ich dir sehr von Herzen, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ja, ich finde immer das Schöne bei den Geschichten, wo das schon so lange her ist, dass genau das immer so das Fazit bleibt. Es kann wieder gut werden, ne? Oder nicht nur es kann, sondern es wird wieder. Nee, gut nicht, das ist die falsche Formulierung, sondern man lernt damit zu leben und man kann für sich einen gangbaren Weg finden, wieder auf die glückliche Seite zu kommen. Ja.
Genau. Und auch wieder erfüllt zu sein, also ein erfülltes Leben wieder führen zu können, auch wenn das zeitweise einem undenkbar erscheint.
Ja, ja, genau. Wirklich. Mhm. Aber es ist möglich, genau.
Absolut.
Deswegen, ja, also ganz, ganz lieben Dank und alles erdenklich Gute für dich und deine Familie.
Auch für dich. Vielen Dank, auch für dich, Elisa. Toll, dass du das machst. Danke dir.
Ja, ich danke dir. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi.
Das war Carinas Geschichte. Liebe Carina, dafür, dass du deine Geschichte erzählt hast, danke ich dir sehr. Ganz bestimmt hast du vielen Zuhörern damit Mut gemacht und Hoffnung geschenkt. Ich bin mir sicher, dass jeder einzelne Lauf eurer Kinder deinen Papa unendlich stolz macht und er euch voller Freude bei allem, was ihr tut, von wo auch immer, zuguckt. Von Herzen wünsche ich dir nur das Beste. Ich arbeite aktuell an einem neuen Projekt. Dabei geht es um ein Buch von betroffenen Jugendlichen für betroffene Jugendliche. Da der Umgang mit Betroffenen in dieser Altersgruppe und im schulischen Umfeld oft eine absolute Katastrophe ist und die Kinder mit ihrem Trauma, ihrer Trauer, ihrem Schock und dem, was passiert ist, meist völlig allein gelassen werden, möchte ich gerne mit einem entsprechenden Buch Unterstützung anbieten und leisten können. Deshalb suche ich Betroffene, die als Jugendliche zu Schulzeiten einen Freund, eine Freundin, einen Mitschüler, eine Mitschülerin durch Suizid verloren haben und bereit wären, mir anhand eines Fragenkataloges von ihrer Situation rund um den Suizid zu erzählen. Das kann im direkten Gespräch mit mir sein, das könnten wir online führen, oder die Fragen könnten schriftlich per E-Mail oder WhatsApp-Sprachnachricht beantwortet werden. Bei Interesse schicke ich gerne den entsprechenden Fragenkatalog und ein Video, in dem ich mich und mein Projekt vorstelle, zu. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.